Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 11. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Ja, seit der letzten Episode ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben eine kleine Pause gehabt. Unter anderem habe ich diese Pause genutzt, um in Urlaub zu fahren. Dabei ist mir aufgefallen, weil ich schon wusste, dass wir dieses Thema haben, dass es mehr von den Dingen gibt, von denen wir gleich reden wollen, als ich ursprünglich gedacht habe. Das ist ein bisschen kryptisch. Es geht um Familienunternehmen. Der Campingplatz, auf dem ich gewesen bin, ist ein Familienunternehmen gewesen. Vater war derjenige, der da organisatorisch alles zusammengehalten hat. Die Mutter machte die Verwaltung und die Tochter hat ein kleines Kosmetikstudio da gehabt. Der Sohn hat sich um den Pool gekümmert. Die haben also als Familie zusammengearbeitet. Auch die Briefe waren unterschrieben mit, ihre Reservierung ist bestätigt, Familie so und so. Wenn man dort essen gegangen ist, war es nicht selten so, dass an dem Gasthaus stand Familienbetrieb. Sogar auf der Quittung stand Familienbetrieb. Dann fiel mir auf, wo habe ich denn meinen Wohnwagen eigentlich gekauft? Na, in einem Betrieb, wo Senior und Junior gemeinsam den Laden machen. Inzwischen der Junior hat alles übernommen, aber der Senior macht immer noch mit. Familienbetrieb. War ich vorher beim Arzt, um noch ein bisschen Medikamente für den Urlaub zu haben, macht die Frau das Vorzimmer und der Arzt die Patientenversorgung. Ich bin umgeben von Familienbetrieben. Also, gutes Thema, dass man sich mal darum kümmert. Und die Uni Witten kümmert sich besonders um Familienunternehmen. Und um da etwas näher einzusteigen, habe ich heute zwei Gesprächspartner genau zu diesem Thema. Das ist Herr Professor Arist von Schlippe, Leiter des WIFU, des Wittener Institutes für Familienunternehmen. Und an seiner Seite sitzt Matthias Baumhauer. Er ist Student im Masterstudiengang Family Business und auch Mitorganisator eines großen Kongresses, der in dem Zusammenhang auch hier im Februar stattgefunden hat und regelmäßig stattfindet. Und wir wollen das Thema Familienunternehmen und was macht die Uni damit heute mal beleuchten. Ganz herzlich willkommen Ihnen beiden.
Ja, hallo. Guten Abend.
Wie aber immer, bevor wir das Thema anfangen, gucken wir erstmal auf die Person. Mit wem haben wir es denn da eigentlich zu tun? Ich erlaube mir, mit dem Professor anzufangen, Herr Baumhauer. Professor Arist von Schlippe, Sie sind kein Ökonom, obwohl Sie mit Familienunternehmen zu tun haben. Das ist die größte Überraschung, die ich eigentlich bei der Vorbereitung erlebt habe, sondern Psychologe.
Ja.
Was macht ein Psychologe bei den Ökonomen?
Eigentlich ist es ja sogar noch schlimmer. Ich bin ja nicht nur Psychologe, ich bin auch noch klinischer Psychologe. Und von daher noch weiter weg von der Wirtschaftsfakultät, als man das denken könnte. Und tatsächlich habe ich mich eine lange Zeit auch ein bisschen wie ein Paradiesvogel hier gefühlt. Das hat sich inzwischen gegeben, weil ich schon den Eindruck habe, dass das, was ich mache, ausgesprochen sowohl in der Wissenschaft als auch bei den Unternehmern ausgesprochen wertgeschätzt wird, im Sinne von, dass die Perspektive meiner Disziplin einen besonderen Akzent setzt, der wichtig ist und wahrgenommen wird. Aber als ich kam, war das eigentlich ein Zufall. Ich bin aufgefordert worden, 2004 mich doch auf diese frei werdende Stelle zu bewerben. Und ich habe gesagt, warum wendet ihr euch um alles in der Welt an mich? Ich bin klinischer Psychologe, ich habe mich mit Familie und chronischen Krankheiten beschäftigt. Ich bin ausgebildet als Familientherapeut und Familienpsychologe. Und das war ja dann auch die Brücke, dass eben gesagt wurde, nein, an diesem Institut gibt es drei Lehrbereiche. Das eine ist Betriebswirtschaft, die klassische Betriebswirtschaft. Das zweite ist Rechtswissenschaft. Und das dritte ist eben Psychologie, Soziologie. Und da suchen wir jemanden, da ist das psychologische Know-how und das familienpsychologische Know-how uns wichtiger als das wirtschaftswissenschaftliche. Und so bin ich dann wirklich auf meine alten Tage Professor für Betriebswirtschaftslehre geworden, offiziell, obwohl ich eigentlich in einem ganz anderen Fach und einer ganz anderen Disziplin zu Hause bin.
Entschuldigung, hier hat sich gerade mein Rechner gemeldet. Das sollte eigentlich nicht so sein.
Schönen Gruß vom Rechner.
Ja, genau. Die Technik spielt immer mit. Wir wollen es einmal ganz formal sagen, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Führung und Dynamik.
Von Familienunternehmen.
Familienunternehmen.
Genau. Dahinter versteckt sich eigentlich genau die Führung ist ja auch ein betriebswirtschaftlicher Aspekt, der stark in die Psychologie hineinspielt. Und der Begriff Dynamik besagt, dass ich eben mich mit Familiendynamiken auch besonders beschäftige. Damit, was ist da eigentlich auf der psychologischen Ebene in diesen Familien los? Mhm. Und so ähnlich wie Sie vorhin gesagt haben, wie Ihnen das aufgefallen ist in Vorbereitung auf dieses Thema, so ist das mir auch gegangen, dass mir auf einmal klar geworden ist, eine große Zahl von Familien, mit denen ich früher auch gearbeitet hatte, ohne dem Umstand, ob der Vater jetzt oder die Mutter selbstständig ist oder irgendwo in der Verwaltung arbeitet oder als Sekretärin oder als Lehrer oder Lehrerin, dass mir erst dann bewusst geworden ist, was das für einen gigantischen Unterschied für Familien macht, für Familiendynamiken macht, wenn ein Unternehmen im Umfeld der Familie vorkommt.
Mhm. Das wollen wir da vielleicht noch ein kleines bisschen abbremsen. Sie sagten gerade, man ist auf Sie zugekommen und hat gesagt, wir hätten Sie gerne in unserem Team, in unserem Professorenkreis mit Ihrer Expertise als Therapeut, als Familienpsychologe. Genau. Ist das eine sinnvolle Ergänzung für diesen Kreis? Da gab es das WIFU schon.
Richtig, das WIFU ist 1998 gegründet worden und ich bin dann 2005 berufen worden. Also 2004 habe ich mich beworben und 2005 im April habe ich angefangen.
Mhm. Kannten Sie die Uni Wittenherdecke vorher schon?
Vom Namen.
Vom Namen.
Mhm. Und obwohl ich mal in Dortmund gelebt habe, war mir nicht genau klar, wo Witten eigentlich liegt.
Von wo sind Sie zugereist? Von Norden oder Süden?
Jetzt von Osnabrück. Ich lebe auch jetzt in Osnabrück. Meine Frau ist Psychotherapeutin und hat eine fest eingespielte Praxis und von daher war das ein Teil der häuslichen Berufungsverhandlungen, dass ich dann den Weg hier von Osnabrück nach Witten häufiger fahre. Ich habe hier eine kleine Wohnung und pendle so ein bis zweimal die Woche und bin so zwei bis vier Nächte in der Woche hier in Witten.
Ja, das ist ja, glaube ich, bei vielen so, dass sie das so machen. Sie kannten also die Uni so vom Inneren her nicht. Aber Sie haben andere Universitäten früher sicherlich kennengelernt.
Ja, ich war 24 Jahre an der Uni Osnabrück.
Gibt es so einen Hauptaspekt, wo Sie sagen, also da ist Witten jetzt ganz anders als die anderen?
Also ich würde sagen, es gibt mehrere Aspekte. Auch wenn es was Äußerliches ist, aber dieses Gebäude hat mich von Anfang an fasziniert. Und dieses Gebäude drückt für mich auch einen bestimmten Geist aus, also von einer besonderen Offenheit und Leichtigkeit, wo ich das Gefühl habe, in diesem Gebäude kann man gut nachdenken und in diesem Gebäude ist viel Platz für viele unterschiedliche Gedanken. Ne? Es gibt ja so einen schönen Spruch, Ich frage nicht, welches Konzept ein Mensch vertritt, sondern wie viele, nämlich ob er einen geräumigen Kopf hat oder ob er im Kopf unter Platzmangel leidet. Und da glaube ich, das ist sicher auch eine der Qualitäten, die ich in Witten besonders schätze. Unter Platzmangel leiden wir hier nicht, sondern wir haben viele Raum für viele Arten, Wissenschaft zu betreiben, auch Raum für viele Arten, uns gedanklich, konzeptuell mit den Themen zu beschäftigen, mit denen sich eine Universität beschäftigt.
Also gedanklicher Platzmangel, meinten Sie jetzt.
Ne? Also richtig. Ne?
Also vom Raumangebot her ist es ja manchmal so, dass man sich einen Anbau wünschen würde. Aber gedanklich ist hier erstmal, gibt es wenig Barrieren und man kann im Grunde erstmal alles zulassen.
Und das ist auch etwas, was ich dann im Kollegenkreis sehr stark gemerkt habe. Ich komme eben aus der Psychologie, eine Disziplin, die sehr stark auch von dem Denken in Schulen sich beschäftigt, also wo es ein sehr dominierendes Paradigma gibt und wo man als jemand, der dieses Paradigma nicht vertritt, eigentlich eher kritisch und kritisch beäugt wird. Und hier habe ich in Witten eigentlich von Anfang an erlebt eine große Neugier, nicht nur für die Psychologie als Disziplin, sondern durchaus auch für die Themenfelder, die ich vertrete, also den systemischen Ansatz und die systemtheoretische Fundierung der Art und Weise, wie wir über Familienunternehmen nachdenken oder auch über Familien ganz allgemein. Mhm. Und in der Psychologie war ich da eigentlich immer eher ein Außenseiter. Hier bin ich auch in einer gewissen Weise natürlich ein Außenseiter in der Betriebswirtschaftslehre, aber ich merke, dass es eine freundliche Art von Neugier gibt darauf, was ich vertrete und wie ich das vertrete.
Mhm. Dann würde ich jetzt gerne zu dem Herrn Baumhauer überschwenken. Sie sind, wie ich gerade schon gesagt habe, Student des Masterstudiengangs Family Business. Was das genau, genau ist, kommen wir vielleicht auch später noch dazu. Wenn man ein Masterstudium angeht, dann muss man vorher schon ein Bachelorstudium gemacht haben. Was haben Sie denn da gemacht?
Genau, ich habe ursprünglich einen Bachelor in Psychologie auch gemacht.
Aha, deswegen passt er so gut
hier. Genau. Zwei Psychologen, da bin ich ja in guten Händen heute.
Genau.
Wo, in England?
In England, in London, genau. Und fand dieses Thema wahnsinnig spannend, habe aber schon früh festgestellt, dass mich jetzt die klinische oder die therapeutische Richtung nicht so stark interessiert, sondern ich den Wunsch habe, noch ein bisschen mehr betriebswirtschaftliche Kenntnisse mehr anzueignen. Mhm. Dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut nach Masterstudiengangmöglichkeiten hier in Deutschland mit Betriebswirtschaft. Das ist nicht ganz einfach, wenn man vorher Psychologie studiert hat, weil die meisten betriebswirtschaftlichen Master setzen auch ein gleiches Bachelorstudium voraus. Mhm. Und dann hat mich mein Vater hier auf die Universität Witten aufmerksam gemacht und auch speziell auf Professor von Schlippe. Und wir beide haben uns dann in Osnabrück mal getroffen. Ich habe meinem Vater gesagt, sprich doch mal mit dem. Die planen da einen neuen Studiengang, Master of Family Business Management. Und das klang für mich sehr spannend. Und wir haben uns dann unterhalten und das hat mich auch relativ schnell überzeugt, die Art und Weise, wie dieser Master aufgebaut ist. Und Herr von Schlippe hat ja vorher schon das angedeutet, diese drei Bereiche, in denen auch das WIFU aufgebaut ist, diesen rechtlichen Aspekt, den betriebswirtschaftlichen und den psychologisch-soziologischen Aspekt. Das fand ich wahnsinnig spannend in dem Studium, alle drei Bereiche gleichzeitig abdecken zu können. Und dann war es ganz witzig, ich bin auf der Rückfahrt von Osnabrück hier in Witten mal vorbeigefahren und wollte mir die Uni mal anschauen. Es war der allererste Besuch hier in der Uni. Und das war mitten in den Semesterferien und die Uni war gähnend leer. Und es saßen vereinzelt ein, zwei Studenten hier in der Cafete. Und da war ich etwas, ja, das hat mich noch nicht so richtig überzeugt. Und dann bin ich aber relativ bald am Tag der offenen Tür dann zum ersten Mal nochmal hier gewesen. Und das hat mich von der ersten Minute an hier überzeugt. Also dieses freundliche Empfangenwerden, die Studenten kümmern sich um einen, fragen, helfen einem, man wird hier empfangen. Das hat mich total überwältigt und war mir dann auch ziemlich schnell sicher, dass ich hier studieren möchte. Mhm.
Und Sie hatten von vornherein diese Idee, auch Ökonomie zu machen, als Sie schon in England Psychologie studiert haben?
Ja, also das war einfach mein persönlicher Wunsch, noch ein bisschen mehr betriebswirtschaftliche Kenntnisse mehr anzueignen. Und das gibt es in dem Psychologie-Bachelor natürlich sehr wenig.
Aber so von vornherein reine Ökonomie, das hätte Sie jetzt nicht so gereizt?
Nicht wirklich, nein. Mich hat eben genau diese Mischung gereizt jetzt, dass eben das nicht nur eine reine Ökonomie ist, sondern eben, dass diese anderen beiden Bereiche auch noch mit abgedeckt werden. Das fand ich sehr spannend.
Gibt es das denn in England auch? Also so diese, ja, diese Kombination vor allen Dingen, also Psychologie mit Ökonomie, Ökonometrie.
Ja, doch, hätte es sicher gegeben. Ja.
Entschuldigung, ich bin jetzt Statistiker und habe gerade immer, rede immer von Ökonometrie, weil ich das natürlich gelernt habe, aber es ist die Ökonomie, oder?
Genau.
Oder Ökonomik.
Das kann man, glaube ich, beides sagen.
Ökonometrie ist auch ein Fach in der Betriebswirtschaft. Aber
sagen wir Betriebswirtschaftslehre.
Ja. Es gibt ja auch den Studiengang Wirtschaftspsychologie. Ich hatte jetzt eben meinen Bachelor schon gemacht in Psychologie und war jetzt eben auf der Suche nach etwas, wo ich noch ein bisschen mich weiter aufstellen kann, ein bisschen breiter.
Jetzt sagten Sie gerade, dieser Studiengang wäre neu eingerichtet worden.
Genau.
Seit wann gibt es den denn hier?
Den gibt's. Also ich war hier der erste Jahrgang, das erste Semester, der hier angefangen hat mit diesem Studiengang. Das war im Wintersemester 2010, 2011.
Wir haben jetzt Juni 2012.
Genau, bin jetzt regulär im vierten Semester,
genau.
Bin aber jetzt, so kommen wir sicher später noch dazu, eben diesen Kongress organisiert letztes Semester. Dadurch habe ich jetzt mich nicht so stark auf meine Kurse konzentriert, sondern eher auf die Organisation dieses Kongresses und habe dadurch sicher ein Semester hängig hinterher. Aber das ist in Witten nichts Dramatisches, sondern eher was durchaus auch gewünscht ist oder was genutzt werden sollte, diese Möglichkeit. Mhm.
Wie viele machen wie Sie diesen Master?
Wir sind jetzt, ich glaube, um die 9, 10 Studenten.
Also 9 bis 10 genau. Oder 19, 20?
Nein, 9 bis 10. 10. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf.
Ich glaube, ein bisschen mehr.
Ein bisschen mehr? Okay.
Ja, Ich meine, jedes Semester 14 oder 15.
Okay, es kommen jedes Semester neu dazu. Mhm. Und wie gesagt, ich bin durch das letzte Semester ein bisschen aus der, ein bisschen raus.
Das ist aber jetzt ein Studiengang der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft.
Richtig.
Und wird vom Institut, vom WIFU umgesetzt.
Richtig. Genau. Mhm. Ja,
richtig.
Da sind wir wieder beim WIFU. Vielleicht da nochmal so ein paar Rahmendaten. Gegründet wurde es 1998 schon.
Ja.
Allerdings damals als DIFU. Richtig. Da gab es einen anderen Namen. Das hieß dann
Deutsche Bank Institut für Familienunternehmen.
Genau. Ja.
Und das war eine Initiative auch der Deutschen Bank, dieses Institut zu gründen. Und die Deutsche Bank hat 7 Jahre lang dieses Institut gefördert, also einen Anschub gegeben, der, glaube ich, auch ohne diese wirklich enorme, dieses enorme Sponsoring wäre dieses Institut nicht auf die Beine gekommen. Mhm. Und nach 5 Jahren hatte die Deutsche Bank angekündigt, dass sie sich zurückziehen wird und dass sie dass dann das Institut irgendeine Form finden muss, sich selber weiterzutragen. Und dann entstand die Idee, das DIFU zum WIFU zu machen, also zu einem Institut von Familienunternehmen für Familienunternehmen und einen Kreis von unterstützenden Unternehmen zu suchen, die einen bestimmten Betrag pro Jahr bezahlen als Sponsoring und sich mit diesem Betrag auf einen gewissen Zeitrahmen von 5 Jahren verpflichten, und so dass es eine gewisse Planungssicherheit gibt. Und diese Rechnung und diese Initiative ist wirklich aufgegangen. Mhm. Ja? Das hat sich dann ein zunehmend größer werdender Kreis von Familienunternehmen bereitgefunden, die als Mitglieder in dem Trägerkreis des Instituts durchaus auch etwas davon haben, auch wenn natürlich so eine Forschungsförderung nicht in erster Linie ein Investment ist, wo man unmittelbar für sein Geld auch einen Betrag zurückbekommt, wird das doch von unseren Förderunternehmen sehr geschätzt, so einen Gesprächskreis zu haben, sehr dicht an der Wissenschaft dran zu sein, sehr unmittelbar mitzubekommen, an welchen Projekten wir gerade tätig sind. Wir treffen uns mit unseren Förderern 2-mal im Jahr. Einmal im Rahmen des im Umfeld des Familienunternehmerkongresses im Februar und einmal im Herbst für 2 Tage oder so 1,5 Tage. Das ist dann ein kleiner Kongress, der von uns wirklich nur für diese Gruppe der Förderer vorbereitet wird. Mhm. Und ich beobachte das jetzt ungefähr 7 Jahren, wie die Intensität und die Intimität in diesem Kreis zunimmt und man sich über sehr, sehr persönliche Dinge auch austauscht. Und neulich auf der Rückfahrt von einer dieser Sitzungen sagte einer der Unternehmerförderer, es ist der einzige Kreis, in dem ich wirklich ganz und gar so sein kann, wie ich bin. Sonst muss ich immer aufpassen, muss immer eine Rolle spielen, muss immer irgendwie die Dinge schöner reden, als sie sind, weil Konkurrenz immer mithört und so. Und hier weiß ich, hier kann ich auch mal sagen, ich bin im Moment richtig in schwerem Wasser oder sowas und bekomme unmittelbare Solidarität und Unterstützung. Das ist ein Kreis, der inzwischen auch einen freundschaftlichen Charakter hat. Also auch, es gibt durchaus eine ganze Reihe auch ganz freundschaftliche Beziehungen, die sich zwischen uns und den Unternehmern entwickelt haben.
Vielleicht noch einmal kurz in die Anfänge. Sie sagten, nach 5 Jahren hat die Deutsche Bank angekündigt, die Förderung runterzufahren. Ja. War das von vornherein so gedacht oder hat es irgendeinen Vorfall gegeben,
wo die Deutsche Bank gesagt hat? Das war als Anschubfinanzierung gedacht. Ich glaube, es war so, dass die Deutsche Bank ursprünglich gedacht hatte, vorgehabt hatte, das 5 Jahre zu machen und dann noch 2 Jahre diesen Aufbau dieses Förderkreises weiter mitbegleitet hat, und weil der natürlich nicht gleich am Anfang die 50 Unternehmen gewesen sind, die es jetzt im Moment sind, sondern das waren halt dann am Anfang vielleicht so ein Kreis von das weiß ich gar nicht mehr, ne? Oder weiß ich gar nicht, weil das habe ich nicht mitverfolgt, aber das waren dann eben 6, 8 vielleicht, die sich am Anfang zusammengefunden haben, und dann wurden es langsam mehr, ne?
Die Deutsche Bank beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit Familienunternehmen, also sogar schon vor der Zeit, als sie hier in Witten diese Anschubfinanzierung gemacht hat. Also es scheint ein Dauerthema zu sein für die Deutsche Bank.
Ja, ja. Es ist auch nicht unumstritten gewesen. Es gibt auch Familienunternehmen, die sagen ja nun ausgerechnet die Deutsche Bank. Die hat ja eine Zeit lang, war sie auch, sagen wir mal, von der strategischen Ausrichtung nicht ganz eindeutig. Eine Zeit lang waren Familienunternehmen nicht ganz so im Fokus der Deutschen Bank. Das ist jetzt in den letzten Jahren, hat sich das deutlich wieder verändert. Und wir sind nach wie vor auch mit der Deutschen Bank ganz freundschaftlich im Gespräch.
Ja. Wobei die Deutsche Bank ja nun sicherlich ausdrücklich kein Familienunternehmen ist.
Nee, klar. Ja,
aber das sind eher die Kunden wahrscheinlich der Deutschen Bank, die damit zu tun haben.
Eine ganze Reihe von unseren Förderern sind auch in engen Geschäftsbeziehungen mit der Deutschen Bank. Aber wir haben das auch gehabt, dass Förderer gekommen sind und gesagt haben, ja, wir, solange ihr mit der Deutschen Bank zusammen wart, wollten wir euch nicht fördern. Jetzt, wo ihr auf eigenen Füßen steht, sind wir auch gern bereit, Förderer zu werden.
Mhm.
Ich glaube, diese Diversität, das gehört einfach in die Landschaft mit hinein.
Ja, Eintracht Vielfalt. Also das ist ja so mein Lieblingsspruch hier. Wir sind eben ein bunter Haufen und die Welt um uns herum ist ja auch bunt. Also ist ja auch gut, dass es so viele verschiedene Richtungen gibt. Jetzt haben Sie das gerade angedeutet, beziehungsweise auch schon relativ klar gesagt, es gibt also einen Kreis von Familienunternehmen, wenn ich das richtig weiß, so um die 40?
Inzwischen sind es 50,
ja. 50 sogar. Die geben regelmäßig über 5 Jahre, verpflichten die sich einen gewissen Betrag in das, also als Institut Unterstützung zu geben.
Ja, als Wissenschaftssponsoring, ne?
Wissenschaftssponsoring und tragen dann sozusagen dieses Institut. Also ist dann so ein bisschen auch Beteiligung am Ganzen. Also ist natürlich eine, sagen wir ja mit den Studierendengebühren oder Beiträgen, sagen ja nicht Gebühren, sagen wir ja auch, die Studierenden werden sozusagen am Ganzen beteiligt, indem dass sie ihr Geld geben. Und das gilt sicherlich an der Stelle genauso, oder?
Also vielleicht ein wichtiger Punkt dabei ist, wir machen keine Auftragsforschung. Ja? Es ist also nicht so, dass dann ein Förderer ein Durchgriffsrecht hätte und sagen, hier, ich bezahle so und so viel Geld, dann erwarte ich von euch, dass ihr, was weiß ich, unser Produkt entsprechend platziert oder den Namen unserer Firma oder sowas. Oder auch, was wir auch nicht machen, ist, dass jemand sagt, ja, dann könntet ihr doch mal gucken, wie man bei uns vielleicht die Projektorganisation aufbauen kann oder bestimmte Fragestellungen aus unserem Unternehmen unmittelbar erledigen kann. Aber was natürlich schon passiert ist, dass wir im Gespräch mit den Familienunternehmern mitbekommen, mit welchen Themen beschäftigen sie sich, an was sind sie gerade dran und wie können wir mit unseren Forschungen vielleicht auch genau diese Themen aufgreifen. Das heißt, es gehen durchaus Impulse aus der Trägerschaft dann auch direkt in unsere Forschungen mit ein. Und umgekehrt gibt es auch Impulse, die wir dann aus Themen, die wir bearbeiten, in die Trägerschaft hineinbringen und sagen, haben Sie Interesse, sich an diesem Projekt zum Beispiel zu beteiligen?
Mhm. Ja? Wo kommen, also ja, dann die Forschungsideen, ja, werden dann quasi im wechselseitigen Gedankenaustausch gebildet,
oder? Also Forschungsideen zu generieren ist ja das täglich Brot von Wissenschaftlern. Mhm. Das heißt, die entstehen einmal dadurch, dass man sich mit seinen eigenen Themen auseinandersetzt, dass man in Gesprächen ist mit denen, um die es eigentlich geht, mit den Unternehmern, aber natürlich auch sehr viel über den Austausch mit Fachkollegen. Und ich glaube, in diesem Jahr bin ich auf 8 oder 9 Konferenzen, national und international, in unterschiedlichsten Konstellationen, und man hält einen Vortrag und man hört Vorträge, man nimmt Impulse auf, man hört sich an, an welchen Projekten sind Kollegen. Ich bin gerade letzte Woche in Schweden gewesen, in Jönköping, nicht? Was für Projekte laufen da? Gibt es zum Beispiel eine Kollegin, die sich sehr stark mit dem Thema Emotions in Family Businesses beschäftigt, und das ist natürlich ein hochpsychologisches Thema. Und dann höre ich mir an, was macht sie, und so. Jetzt werden wir im nächsten Winter ein gemeinsames Seminar machen mit genau dem Thema. Mhm. Ne? So entsteht ein wechselseitiges sich anstoßen, sich anregen und Forschungsthemen aufgreifen und dann entsprechend weiterverfolgen.
Nehmen diese Unternehmen auch an der Lehre irgendwie teil? Haben Sie, Herr Baumhauer, auch im Studium schon mit diesen, oder was heißt schon, haben Sie im Studium mit diesen Unternehmen zu tun, oder ist das sozusagen getrennte Welt? Auf der einen Seite die Förderer, die ist eine Gruppe für sich, und die Studierenden studieren eben nach einem Lehrplan, und die, ich glaube, 12 Professoren hat das Institut, kümmern sich also um die Lehre.
Also es ist immer wieder, das ist, glaube ich, das Spannende, durch diesen engen Kontakt des Instituts für Familienunternehmen zu den Familienbetrieben oder zu den Unternehmen, dass es immer wieder die Möglichkeit gibt, dass ein Unternehmer wirklich persönlich hierher kommt und mal eine Lehrveranstaltung begleitet oder mal einen Vortrag hält oder sowas, sodass man auch wirklich in den direkten Austausch mit denen kommt. Mhm. Das ist wahnsinnig spannend.
Das ist ja ein Teil der Wittener Didaktik, ist ja sozusagen das, so wie es in der Medizin ja auch ist, dass man vom ersten Semester an gleich ans Krankenbett kommt, so wollen wir auch vom ersten Moment an, dass die Studierenden unmittelbaren Kontakt mit der Praxis haben. Wir haben viele Unternehmer, die wir in die Seminare einladen und die zum Teil das gesamte Seminar, an dem gesamten Seminar mit dabei sind, oder dann für einen Tag oder für zwei Sitzungen oder so etwas kommen und ihr Unternehmen vorstellen, oft eine eigene Frage mitbringen. Mhm. Und dann, also jetzt haben wir ein Unternehmen zum Beispiel, das ist im Rahmen einer wöchentlichen Veranstaltung, ist zu einer der ersten Treffen ist es gekommen, haben sich vorgestellt, und im Juli werden sie dann zu einem der letzten Treffen kommen und davon profitieren, dass wir mit den Studenten jetzt die ganzen Konzepte, die wir erarbeitet haben, dann immer wieder rückbinden an was, wie nutzen uns diese Konzepte, um die Vorgänge, von denen dieses Unternehmen berichtet hat, noch auf eine andere Weise zu verstehen. Und dann ist die Idee, dass wir dann dass die studentischen Arbeitsgruppen dann dem Unternehmen am Ende des Semesters eine Rückmeldung geben. So haben wir euch oder sie erlebt. Mhm,
Fangen wir vielleicht mal auch nochmal so einen Nebenaspekt an. Was ist denn ein Familienunternehmen eigentlich? Wie ist das denn definiert? Also naheliegenderweise ist da irgendwie die Leitung, das sind Menschen, die irgendwie miteinander verwandt sind. Also entweder Eheleute oder Eltern und Kinder oder Brüder oder was auch immer. Ist das tatsächlich so, oder gibt es noch andere Kriterien?
Hier gibt es unzählige Definitionen, glaube ich. Ich glaube, es ist bis heute nicht exakt geklärt, was wirklich als Familienunternehmen gilt oder nicht. Aber im Großen kann man sagen, es muss irgendeine eine zusammenhängende Gruppe von miteinander verwandten Menschen sein, die gewisse Kontrolle ausüben können über ein Unternehmen. Es gibt ja auch fremdgeführte Familienunternehmen, wo die Familie sich dann mehr auf das Eigentum konzentriert und nicht mehr stark auf die operative Rolle.
Genau, ne? Also wir haben eigentlich drei Sachen muss man sich dabei angucken. Das eine ist Ownership, nicht? Also die Eigentümerschaft. Mhm. Das zweite ist das Management, und das dritte ist das transgenerationale Moment. Und die können alle drei zusammenfallen, also dass ein Unternehmen im Besitz von einer oder auch mehrerer Familien ist, von Familienmitgliedern geführt ist und dass mehrere Generationen in dem Unternehmen sind. Aber es kann auch, wie Herr Baumhauer gerade sagte, sein, dass die Familie sich auf ihre Eigentümerrolle zurückzieht und das Unternehmen fremdgeführt ist. Für uns wesentlich ist, und wir in Witten haben wir eine etwas weiche, für ganz harte akademische Belange und für Statistiker immer etwas unbefriedigende, aber dafür eine relevante Definition, nämlich dass wir sagen, wenn wir einen signifikanten Einfluss der Familie auf die Geschicke und die Strategie des Unternehmens erkennen können, dann sprechen wir von einem Familienunternehmen. Unter der Bedingung allerdings, dass auch ein transgenerationales Moment dabei ist. Mein Kollege Rudi Wimmer und Vorgänger auch, er sagt, die Geburt eines Familienunternehmens, die ist möglicherweise gar nicht nach außen zu merken. Die beginnt in dem Moment, wo ein Unternehmer oder ein Gründer darüber nachdenkt, in welcher Form er das Unternehmen in die nächste Generation übergeben könnte. Also dieses transgenerationale Moment spielt eine große Rolle. Was Herr Baumhauer auch angesprochen hat, dass die Diskussionen um die Definition sehr vielfältig sind. ist, es gibt auch Leute, die eine sehr harte Definition anlegen und sagen, nur wenn Eigentümerschaft und Management zusammenfallen, sprechen wir von einem Familienunternehmen. Dann gibt es Überlegungen, das an die Größe zu binden, dass man also sagt, nur KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen sind Familienunternehmen. Es gibt aber auch sehr große Familienunternehmen, die, wo aus unserer Sicht es völlig widersinnig ist, die nicht in den Kreis der Familienunternehmen zu zählen. Mhm. Das macht übrigens auch solche Aussagen wie die, die Sie vorhin mal angesprochen hatten, dass 95% aller Unternehmen Familienunternehmen sind, auch letztlich so wackelig, weil der Range schwankt von 70 bis oder sogar 65 bis 95,1%. Und der eine bezieht sich auf die nur auf die und der andere nur auf die und nur auf die Stichprobe. Ich glaube, wir können uns total darauf einigen, dass eine wirklich sehr, sehr große Zahl von Unternehmen in Deutschland Familienunternehmen sind. Aber da wir nicht wirklich so eine breit gefächerte Epidemiologie haben, wo wir ganz genau sagen können, so und so viel Unternehmen haben wir und so viel sind davon Familienunternehmen. Denn das wird nirgendwo registriert. Mhm. Das muss dann mühselig indirekt erschlossen werden, oft darüber, dass man sagt, wenn der Name des Eigentümers und der Name der Firma der gleiche ist, dann ist es ein Familienunternehmen, was zum Beispiel bei Müller Milch tatsächlich der Fall ist, aber bei einem Unternehmen wie Müller nicht unbedingt so selbstverständlich oder genauso auch zufällig mal zusammenpassen könnte. Das heißt, da sind noch auch für die Forschung noch eine ganze Menge offener Baustellen, mit denen man sich beschäftigen kann.
Da hätte man ja schon mal die erste, ja, man stellt sich ja die Frage, warum braucht es da überhaupt besondere Forschungsansätze? Also die machen ja Ökonomie oder die Gewinnmaximierung oder Management, wie jedes andere Unternehmen auch. Warum brauchen die besondere Pflege? Aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Vor unserer Tür gibt's ja mehrere Autowerkstätten. Wenn da jetzt jemand eine Autowerkstatt aufmacht, als Herr Schulze beispielsweise, dann ist das noch kein Familienunternehmen. Aber wenn der Sohn wenn der da seine, meinetwegen, Lehre macht oder so, und die fangen an zu überlegen, der Vater kommt jetzt langsam in das Rentenalter und könnte der Sohn das nicht übernehmen, dann fängt es an, in die Kategorie Familienunternehmen zu fallen, weil dann transgenerations, also über verschiedene Generationen hinweg gedacht wird. Mit allen Problemen wahrscheinlich, wenn der Junge sagt, was weiß ich, früher haben wir alle Druckluftgeräte gehabt, die taugen ja nichts, jetzt nehmen wir Elektrogeräte, und der Vater sagt, nein, wir bleiben bei dem alten, bewährten, hat man den schönsten Konflikt. Sowas, ne? So ganz simpel.
Genau, ja.
Da ist ja auch gleich ein Klischee bei mir hochgepoppt. Ich weiß nicht genau, wo ich es herhabe, aber es ist mir so zugeflogen, die erste Generation baut auf, die zweite Generation erhält und die dritte macht es irgendwie wieder kaputt oder so. Das habe ich schon vor vielen Jahren mal gehört, habe darüber nachgedacht und gedacht, warum ist das vielleicht so? Na, weil die zweite Generation vielleicht noch unmittelbar erlebt hat, wie schwierig der Aufbau gewesen ist. Die dritte Generation kommt aber in so ein fertiges Setting hinein und will vielleicht, wie alle Generationen es anders machen als die Eltern, sich distanzieren und hat vielleicht dann nicht dieses konservierende Element, obwohl Wikipedia schreibt, es gibt ja Familienunternehmen, die sind schon von 578 oder 718, das sind irgendwelche Tempelbauer in Japan gewesen oder
genau,
so.
Genau, die sind inzwischen pleite gegangen.
Die gibt es ja auch nicht mehr. Also es kann funktionieren, aber es ist sicherlich auch voller Schwierigkeiten gesteckt. Was erleben Sie dann so an, also erstmal dieses Klischeebild, erste Generation baut auf, zweite erhält, dritte macht kaputt. Kann man das so stützen oder ist das wirklich Klischee und Mottenkiste?
Also ich mag den Spruch eigentlich nicht, ne? Weil der erste erstellt, der zweite erhält, beim dritten zerfällt. Ne?
Ach, so schön, ja. Oh, ist ja wunderschön.
Die Wahrheit, die da drin steckt, ist, dass es tatsächlich eine ziemliche Leistung ist, die vierte Generation zu erreichen. Ja? und dass das nur ein sehr geringer Prozentsatz, die Zahlen schwanken da, deswegen erspare ich Ihnen jetzt da auch irgendwelche zu nennen, weil das auch wieder das Problem ist, welche Definition legt man zugrunde oder sowas. Aber man kann schon sagen, es ist ein sehr, sehr geringer Prozentsatz, der in die vierte Generation kommt. Und wir wissen, da Langlebigkeit eine der wesentlichen Forschungsfragestellungen ist, die wir am Institut verfolgen, wir wissen, dass wenn die vierte Generation einmal erreicht ist, dass es dann eine hohe Wahrscheinlichkeit für Kontinuität gibt, einfach weil es dann über mehrere Generationen bereits gebahnte Entscheidungsprämissen gibt, wie man was zu regeln hat. Und das heißt, die Streitigkeiten verringern sich, weil man schon immer sagen kann, ja, wie haben wir das denn früher gemacht?
Also man kann auf ein Muster zurückgreifen.
Ganz genau. Ne? So ist das bei uns noch nie gewesen und wir machen das so, wie es sich bewährt hat oder sowas. Ne? Was bei diesem Spruch, was man bei diesem Spruch vernachlässigt, ist den Blick auch auf andere Unternehmen. Denn auch an, ich weiß jetzt die Zahlen leider auch nicht aus dem Kopf, aber auch Nicht-Familienunternehmen gehen nach einer relativ kurzen Zeit zu einem hohen Prozentsatz wieder zugrunde und zurück. Das heißt, das ist gar nicht so so ungewöhnlich, dass ein Unternehmen eine begrenzte Lebensdauer hat. Und da kann man sogar sagen, dass Familienunternehmen im Schnitt sogar länger halten als Nicht-Familienunternehmen. Und wir konzentrieren uns dann mit unserem Blick oft auch auf diese Giganten, die so lange und für über Jahrhunderte schon gelebt haben und sehen nicht, dass Wirtschaft auch ganz viel daraus besteht, dass man etwas aufbaut, dass das mehr oder weniger gut funktioniert oder fluppt und dann wird es unter Umständen verkauft, wird eingestellt, wechselt den Fokus und so weiter. Und wann kann man denn eigentlich wirklich von Versagen oder von Zerfallen sprechen, wenn in der dritten Generation sich kein Nachfolger findet und man entscheidet, das Unternehmen wird verkauft? Ja, ist das dann ein Scheitern oder ist das einfach nur eine Veränderung der Unternehmensstruktur oder der Eigentümerstruktur? Ich kenne jetzt keine Studien, die sich ganz genau mal den Verlauf von Insolvenzraten angeguckt hat. Denn nur das würde man letztlich gelten lassen, dass wenn in der dritten Generation bevorzugt und gehäuft Familienunternehmen insolvent gehen im Vergleich zu anderen Generationen, dann würde ich sagen, hat der Spruch sein Recht. Aber dem ist, soweit ich weiß, nicht so. Wo Sie recht haben mit Ihrer Überlegung, dass die Dynamiken in den Familien in diesen ersten drei Generationen extrem unterschiedlich sind, sich extrem wandeln. Ja, also in der Gründerphase haben wir diese starke Gründerzentrierung mit allen Vor- und Nachteilen, nicht? Mit sehr kurzen Entscheidungswegen. Das sind ja oft sehr starke Persönlichkeiten, die sehr viel Unsicherheitsabsorption auf sich ziehen. Das heißt, die Leute drumherum, die sagen, ah, der wird das schon wissen. Und alle Leute sagen, oh Gott, das ist ja ganz gefährlich und so. Und der sagt, wir gehen da jetzt rein, wir machen das, ich stehe dafür und so weiter. Und oft mit einer großen Intuition und einem guten Gespür findet er oder sie häufig ja noch eher, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr in eine politisch inkorrekte Sprache gehe, aber es sind ja nach wie vor häufig die Männer. Und in dieser Phase, auch das übrigens dann die Männer, wo dann die Frauen loyal ergeben, mit ihm mitarbeiten, die Kinder sehr stark auch auf diesen Vater ausgerichtet sind. Und in der zweiten Generation tatsächlich die Loyalität noch sehr stark ist. Das heißt, wenn dann unter den Geschwistern Streitigkeiten herrschen, werden die oft beigelegt mit dem Argument, komm, wenn Vater das gewusst hätte, das könnte Vater nicht gewollt haben oder auch die Eltern nicht gewollt haben. Das heißt, selbst wenn dann die Eltern nicht mehr leben, sind in dieser zweiten Generation die Loyalitäten noch sehr stark. Und vor allem ist es auch so, dass oft die Schwiegerkinder, die eine ganz bedeutende Rolle auch spielen in Familiendynamiken, in Unternehmensfamilien, noch die Gründerfiguren persönlich kennen und noch eine starke persönliche Bindung an die Gründerfigur haben. In der nächsten Generation verändern sich langsam die Loyalitäten. Wir sprechen also von der Differenzierung zwischen vertikalen und horizontalen Loyalitäten, nicht? Also die vertikale Loyalität geht in die vorhergehende Generation. Ich bin meinem Vater, meiner Mutter eng verbunden und verpflichtet. In der dritten Generation wächst auf einmal die Komplexität sehr stark an. Und wir haben vielleicht 4 oder 5 Kleinfamilien, wo die zugeheirateten Ehepartner oft den Gründer oder die Gründerin nicht mehr kennen und wo dann die Loyalität viel stärker in die zu einer horizontalen Loyalität wird. Das heißt, man ist loyal seiner kleinen Familie gegenüber. Und dann entsteht, das ist eine sozialpsychologische Gesetzmäßigkeit, die ist fast nicht zu vermeiden, es entsteht ein Denken in wir und die. Mhm. Jetzt müssen wir aber aufpassen, jetzt haben die schon wieder und die haben ja immer schon dafür, die wussten ja immer schon, wie man sich die Vorteile verschafft und jetzt passt du aber mal auf. Und wenn dann vielleicht der Bruder oder der Cousin oder die Cousine noch zu Zugeständnissen bereit ist, kriegt er zu Hause ordentlich Stoff vom Ehepartner oder Ehepartnerin. Lass dir das nicht gefallen, das ist das, die haben dich immer schon über den Tisch gezogen und so weiter. Das heißt, da fangen ganz andere Dynamiken an. Ganz andere Spannung, eine witzige Geschichte dazu kann ich mal erzählen, wie mir ein Unternehmer erzählt, dass seine Mutter, ihren Unternehmensnachfolger, dass seine Mutter ihm ständig in den Ohren lag und sagt, du musst aufpassen, dass wir nicht übervorteilt werden. Bei der letzten Beerdigung haben die schon wieder die Beerdigungsansprache gehalten. Bei der nächsten Beerdigung bist du aber mal dran und musst du mal die Beerdigungsansprache halten. Ja? Also solche von außen gesehen fast absurden Züge kann dann die Dynamik in solchen, wenn dann die Dynamik der Kleinfamilien, die sich gegen die anderen Kleinfamilien abgrenzen, beginnt, dann kann das entsprechend problematisch werden. Und darum ist tatsächlich, glaube ich, die dritte Generation eine, die besonders gefährdet ist, besonders aufgefordert ist, Familienstrukturen, also Familienmanagement und familienstrategische Maßnahmen zu ergreifen, also Regelungen zu ergreifen, weil die Selbstverständlichkeit von Loyalität nicht mehr da ist. Und gleichzeitig, wenn das eben nicht passiert, dann auch immer besonders in der Gefahr ist, dann, dass die Streitigkeiten besonders massiv werden.
Ja, Sie sprechen das an als mehr oder weniger normalen und fast unvermeidbaren Prozess. Und wenn man sich das biologisch so ein bisschen vorstellt, eine Gründerfamilie hat vielleicht in der Regel nicht nur ein Kind, sondern 2. Dann ist in der nächsten Generation, wenn die nun wieder ihre Ehepartner wählen und die Schwiegerkinder dazukommen, dann hat man schon 2 Paare, die da die Geschicke leiten. Und, und für mich, sagen wir mal vereinfacht gedacht, die setzen sich jetzt auch wieder jeweils zu 2 Kindern fort. Dann verteilt sich ja auch einerseits die Verantwortung, aber auch eben dieses, die Idee, wie leiten wir denn den Betrieb aus ganz verschiedenen Quellen plötzlich zusammen?
Ne? Die Komplexität steigt exponentiell und damit steigt aber auch der Regelungsbedarf. Nicht? Komplexität, wenn wir das definieren als die Möglichkeit von unvorhergesehenen Ereignissen, ist bei einer großen Zahl von Familienmitgliedern die Wahrscheinlichkeit von unvorhergesehenen Ereignissen besonders groß. Mhm. Das sinkt dann später wieder ab, weil wenn das Unternehmen erstmal 600 hat, dann sind sozusagen die Blähungen von Nummer 598 nicht mehr so ein großes Drama. Mhm. Nicht? Aber gerade im Bereich der mittleren Komplexität kann das ziemlich entscheidend sein, ob wie die einzelnen Unterfamilien zueinander stehen. Nicht? Mhm. Wenn es 3 oder 4 Geschwister sind, die haben gar keine andere Chance, als sich kontinuierlich abzustimmen und abzusprechen. Aber irgendwann wird die Komplexität so groß, dass man nicht mehr mit jedem einen gleich guten und gleich intensiven Kontakt haben kann. Mhm. Während das, wenn es dann 600 sind, dann weiß man das sowieso, dass das nicht geht. Und dann entwickeln sich ohnehin subsystemische Strukturen. Und dann sinkt letztlich die Komplexität auch wieder. Es ist also kein linearer Zusammenhang zwischen der Zahl der Familienmitglieder und der Komplexität, sondern ein U-förmiger. Mhm.
Ich finde genau das so einen wahnsinnig spannenden Aspekt von dem Studium eben auch. Diese unglaubliche Vielfalt. Und das ist eben das Institut kann dann natürlich aus einem riesigen Fundus von Geschichten und Erfahrungen erzählen. Und das macht ein unglaublich viel aus im Studium, diese spannenden Konstellationen sich zu überlegen. Und jede Familie ist eigen oder ist individuell und hat eine eigene Konstellation. Und darüber sich auszutauschen, Lösungen zu finden, Wege zu finden, wie kann man vielleicht auch Schwierigkeiten lösen, das macht unglaublich viel Spaß. Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr, sehr interessant ist. Wir haben jetzt sozusagen schon auf Probleme rekurriert, vielleicht späterhin noch ein paar mehr, aber jetzt hätte ich mal gerade so spontan die Frage zwischendurch, ist denn das Etikett Familienunternehmen, ist das auch ein Werbeträger? Mir geht das nämlich durch den Kopf, weil ich eben tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen im Urlaub erlebt habe, dass auf der Quittung vom Gasthof stand drauf Familienbetrieb. Und warum hätten die einen Grund, das draufzuschreiben? Sie können ja auch GbR draufschreiben, wenn sie diese Rechtsform gewählt haben. Aber Familienbetrieb klingt irgendwie besser und vielleicht auch seriöser. Ist das ein Werbeargument? Denn ich weiß, dass diese kleine Universität in Witten sich auch gerne mal als Familienuniversität bezeichnet. Mhm. Und das macht sie ja sicherlich in ihren Hochglanzbroschüren auch nicht ganz ohne Grund. Mhm. Haben Familienuniversitäten einen guten Ruf? Kann man das so sagen?
Familienunternehmen meinen Sie jetzt? Oder
Entschuldigung, Familienunternehmen natürlich.
Ja, wollen Sie was dazu sagen?
Also das ist ja ein Riesenthema auch, was immer wieder beforscht wird. Und ich habe auch vor kurzem mich da ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Es gibt ja tatsächlich viele Unternehmen, die das in ihrem Namen mittragen oder auch im Fernsehen sich hinstellen und sagen, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist ja ein sehr deutliches Statement. Und ich finde es schon interessant, rauszufinden, warum denken Familienunternehmen, dass, wenn sie sagen, dass sie ein Familienunternehmen sind, oder was erwarten sie sich davon? Mhm. Gibt es einen Wettbewerbsvorteil dadurch? Mhm. Und wenn ja, welche Teile kommunizieren sie davon? Wie stark kommunizieren sie, an wen kommuniziert man das, nur an die Kunden oder auch an die Lieferanten, an Banken, und da gibt es unheimlich viele, viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, es ist ein sehr stark beforschtes Thema, ob Familienunternehmen im Markt einen Wettbewerbsvorteil darstellt. Es gibt, glaube ich, auch, gibt eher die Tendenz dazu, glaube ich, aber keine.
Also ein Wettbewerbsvorteil, das wäre ja noch eine andere Frage, nämlich ob die, was für ein wie das Ressourcenbündel Familie dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zur Verfügung stellt. Und die Frage, inwieweit das Familienunternehmen selbst schon eine Marke geworden ist, nicht? Und natürlich darüber auch einen Wettbewerbsvorteil hat. Wir haben zu dieser Frage mal ein Projekt gemacht, zu Family Business as a Brand. Ne? Ist Familienunternehmen selbst, Familienunternehmen stehen ja oft mit ihrem Namen für die Marke, also wie zum Beispiel Oetker oder Porsche oder sowas, die stehen, da ist der Name der Familie, auch der Name des Produkts und der Name der Firma. Aber ist der Begriff Familienunternehmen, hat das inzwischen auch schon eine Markenqualität? Und das haben wir ziemlich deutlich zeigen können, dass das so ist. Mhm. Ja, dass der Begriff Familienunternehmen sehr stark assoziiert wird mit dem, was in den Augen der Bevölkerung das ideale Unternehmen ausmacht. Und ich denke, es ist eine wirklich sehr, sehr spannende Frage, mit der wir uns auch sozusagen noch aus einer höheren Ebene versuchen zu beschäftigen, nämlich die Frage, woher kommt das eigentlich, dass im Moment Familienunternehmen einen Hype bilden, dass überall von Familienunternehmen gesprochen wird, dass allein 1998 unser Institut war das erste. Inzwischen gibt es 5 deutschsprachige Institute für Familienunternehmen im ganzen deutschen Sprachraum. Woher kommt das eigentlich? Mhm. Und ich vermute schon, dass das auch damit zu tun hat, dass Familienunternehmen in den Augen der Bevölkerung wahrgenommen werden als ein Gegengewicht zu der zunehmenden Anonymisierung von Wirtschaft, dass solche Begriffe und auch damit verbundene Prozesse wie Globalisierung diffuse Ängste in der Bevölkerung auslösen und dass Familienunternehmen damit heute assoziiert werden mit die frühere Wirtschaftsministerin Frau Toben sagt immer, das ist das menschliche Gesicht der Wirtschaft, ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, Das muss gar nicht unbedingt stimmen, sondern wir gucken ja erstmal nur auf, wie ist es in den Augen der Bevölkerung. Und da kann man zeigen, dass Familienunternehmen als Marke wahrgenommen werden, mit einem bestimmten Markenversprechen auch und mit einer bestimmten Markenerwartung, die auch, und das ist sehr interessant, wenn die enttäuscht wird, dann stürzen diese Unternehmen in ihrem Renommee ganz drastisch ins Bodenlose. Also wir haben sowohl nach der Marke Familienunternehmen als auch nach der Wahrnehmung von einzelnen Familienunternehmen gefragt. Und einige, wie zum Beispiel Schlecker, die dann als Familienunternehmen wahrgenommen werden, aber wo man auch sieht, die haben sich nicht gut benommen. Die haben eigentlich diese Markenerwartung enttäuscht. Dann fällt das Renommee einer solchen Firma weit unter das Renommee, das ein anonymer Großkonzern in den Augen der Bevölkerung hat. Das war für uns ein sehr interessantes Ergebnis. Und ich glaube, dass noch vor 20 oder 25 Jahren das Bild völlig anders gewesen ist und dass man sich deswegen in der Zeit eher nicht damit geschmückt hat, weil da nämlich Familienunternehmen eher assoziiert war mit verstaubt, gemütlich, rückständig, Nepotismus, nicht? Also die
was die genau ist Nepotismus?
Vetternwirtschaft, also, nicht? Die unfähigen Kinder, die werden irgendwie doch noch mit durchgezogen und das Unternehmen leidet eigentlich unter der Familie. Und das hat sich eigentlich jetzt sicher in den letzten 15 bis 20 Jahren komplett ins Gegenteil verwandelt.
Ja. Ja, was mir so als Laie gleich so durch den Kopf geht, ist, da ist halt jemand, dem liegt das Ganze noch am Herzen. Also so eine persönliche Verbundenheit, eine Nicht-Austauschbarkeit bei Nicht-Familienunternehmen. Ah, wie hießen sie denn? Was habe ich mit dem? Bei Publikumsgesellschaften, ich habe den Begriff immer rausgeschrieben. Da ist ja im Prinzip eine Gruppe von Investoren, die geben irgendwo Geld. Da gibt es vielleicht ein Direktorium oder einen Aufsichtsrat oder so, der setzt dann Geschäftsführer ein. Aber letztendlich, alle diese Positionen können sich auch verändern. Da können andere Investoren kommen, da können andere Geschäftsführer eingesetzt werden. Da gibt es nicht so eine durchgehende Linie. Aber wenn das die Firma ist von dem alten Herrn XY, die wird ihm unmittelbar zugeschrieben und natürlich auch eine Fürsorge, also die Idee, dass sich ja jemand persönlich um die Erhaltung des Betriebes kümmert und nicht einfach nur so auf Verschleiß das Ganze nutzt, um es dann ausgelutscht in die Insolvenz zu werfen oder so, sondern dass da wirklich ein persönliches Interesse dahinter steckt. Das ist so mein naiver erster Eindruck, den ich so habe, der fürsorgliche inhabergeführter Betrieb, der morgens so durch die Werkshalle geht und erstmal allen auf die Schulter klopft und sagt, na, alles klar, und geht dann ab ins Büro. Also so wirklich völlig, wahrscheinlich völlig antiquierte Vorstellung. Aber da kommen wir jetzt auf einen Punkt, den ich auch gerne ansprechen wollte. Merkt man denn auch als Mitarbeiter einen Unterschied, ob man in einem Familienunternehmen arbeitet oder in einer Publikumsgesellschaft? Kann man das irgendwie festmachen?
Also, ich war innerlich jetzt gerade noch ein bisschen woanders, nämlich.
Ja, dann machen wir erst an der Stelle. Wir können ja ruhig ein bisschen hüpfen.
Also bei dieser Frage, ich denke, wir müssen ja immer sehr aufpassen, dass wir nicht, weil wir jetzt von Familienunternehmen finanziert sind, immer nur das hohe Lied der Familienunternehmen singen und das ist die beste Unternehmensform und so weiter und so weiter. Und trotzdem würde ich sagen, dass das mit einem ganz hohen Prozentsatz zutrifft. Wir haben auch eine Studie auch mal dazu gemacht. Value Creation, also im Sinne von Wertschöpfung und Profitabilität, ist nicht bei den Familienunternehmen an der ersten Stelle, sondern an der ersten Stelle wird ganz oft so etwas genannt wie soziale Verantwortung, Verantwortung für die Mitarbeiterschaft. Von daher auch diese Tendenz, eine sehr hohe Gewinnrückführung ins Unternehmen zu betreiben, also dafür zu sorgen, dass dass das Unternehmen wirklich eher für sich selbst steht und wachsen kann und stark werden kann und nicht gefährdet wird und dass die Abschöpfung von Gewinn, die ja im Shareholder Value das entscheidende Motiv ist, nicht? Der Investor geht rein, um seinen Anteil, seine Beteiligung möglichst zu maximieren. Das ist in Familienunternehmen zu einem ganz großen Prozentsatz nicht so. Man muss immer sehen, es gibt auch schwarze Schafe unter Familienunternehmen. Und dann sind Familienunternehmen nochmal besonders gefährdet, weil sie einer geringeren Kontrolle unterliegen als andere. Das heißt, die schwarzen Schafe sind besonders kritisch zu beobachten. Aber die große Menge von Familienunternehmen, die wir sowohl untersucht haben, als auch die ich persönlich kenne, stellen tatsächlich die Verantwortung für Mitarbeiter an die erste Stelle. Und von daher stimmt dieses Klischee, oder würde ich sagen, dieses Klischee ist kein Klischee, sondern es hat einen hohen Grad an Gültigkeit, mhm. weil was da als Bild entsteht, nicht? Die Verbundenheit mit der Region, die starke Übernahme auch von gesellschaftlicher Verantwortung, das Bewusstsein von Verantwortung für die Mitarbeiter. Und natürlich wissen auch Familienunternehmen, wenn die Kohle nicht stimmt, dann kann man sich, so sagte das mal einer unserer Förderer, wenn die Kohle nicht stimmt, dann kannst du dir das ganze Sozialgedöns auch von der Backe putzen, nicht? Das weiß man. Aber es ist nicht das oberste Ziel, möglichst schnell möglichst viel Geld aus dem Unternehmen zu holen. Auch die langfristige Orientierung über Generationen hinweg ist ein ganz wesentliches Moment. Mhm. Also, das war mir eben wichtig, nochmal so aufzugreifen.
Ja. Ich hatte gestern Abend, war ich einkaufen in einem Discounter, größeren Discount-Kette, und es war starker Regen und ich war in einem Laden, da tropfte es durch die Decke. Und da standen Eimer in den Regalen, um das Schlimmste aufzufangen. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, also wenn hier jetzt wirklich ein Inhaber wäre, der für diesen Laden sozusagen gerade steht, das Erste, was ich machen würde, wäre am nächsten Tag irgendwelche Dachdecker kommen lassen. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Mhm. Dieser Laden wird auf Verschleiß genutzt. Irgendwann wird wahrscheinlich sowieso nicht, vielleicht gibt es auch schon längst Pläne, da rauszugehen. Ja. Da lohnt es sich dann einfach nicht mehr. Aber das war so ein Gedanke, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ich habe auch mit Taxiunternehmen beispielsweise, als Student habe ich selber Taxi gefahren, zu tun gehabt, wo dann eben der Chef hat sich persönlich um die Fahrzeuge gekümmert. Zur Not hat er die persönlich in die Werkstatt gebracht oder selber dran rumgeschraubt oder so. Es war ihm einfach wichtig, dass das, was die Kunden da abkriegen, auch auf einem gewissen Niveau ablaufen. Wenn das irgendeine Kette, irgendeine Verwaltung ist oder so, dann werden diese Bezüge halt immer indirekter und dann ist es irgendwann auch egal, ob da jetzt in der Schreibwarenabteilung da die Ordner voll Wasser laufen oder nicht. Das ist dann einfach so ein Schaden geht dann über die Versicherung oder sonst wie weg.
Sie haben das ja auch angesprochen mit dieser Nicht-Austauschbarkeit. Das ist ja auch ein riesiges Gefahrenpotenzial. Mhm. Also natürlich, wenn da oben einer steht, der sich verantwortlich fühlt, der schaut, wie das gemacht wird und der weiß auch sofort, wo er hingreifen muss, dass das funktioniert und der hat alles im Kopf, weiß genau alles auswendig, wie was funktioniert. Und das stellt natürlich auch eine immense Gefahr dar. Also Sie können da ja auch ein Lied davon singen, weil Sie das immer wieder erkennen. Wenn es dann zu dem Fall kommt, dass derjenige eben doch ausfällt, dann ist kein Ersatz da und dann weiß man plötzlich nicht, wie es jetzt weitergeht. Dann denkt man sich, wie.
Ja. Genau, das sind solche Aspekte, die bei einer Founder-Centric Culture, nicht? Wenn also sich auf einen, der sich um alles kümmert und der nicht nur seine Nase, sondern auch seine Finger überall reinsteckt, so positiv das einerseits ist, weil da jemand wirklich sich total verantwortlich fühlt. So gefährlich kann das sein, wenn der eben ausfällt. Ich habe mal eine Familie beraten, wo der Vater seine Tochter im Unternehmen schon hatte und die Tochter, und er hatte ein ganz verzwicktes Finanzimperium aufgebaut und die Tochter sagte, Papa, du musst mir das mal erklären. Und er sagte, das ist viel zu kompliziert für dich. Und dann habe ich ihm gesagt, und was ist, wenn sie morgen tot umfallen? Und er sagte, ach, ich falle schon nicht tot um. Also, und so eine Idee, eine fantasierte Art von Unsterblichkeit, die ist schon durchaus bei manchen dieser starken, das war auch ein sehr, sehr starker Gründervater, der sich dann eigentlich mit dieser beginnenden Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit einfach nicht auseinandersetzen wollte. Ne?
Ja. Vielleicht sind es ja auch gerade die Menschen, die sich von so etwas überhaupt nicht beeindrucken lassen, die dann überhaupt zu dieser Gründung fähig sind, weil andere lassen sich viel früher abschrecken, wenn sie da irgendwie bei irgendwelchen Gründerseminaren sehen, ich muss hier diese 10 Punkte alle erfüllen, ach du lieber Gott, bei 8 weiß ich schon überhaupt nicht, wie ich das angehen soll, lass ich es lieber, werde ich lieber abhängig beschäftigt, da hat das Risiko ein anderer und ich habe mein festes Geld. Aber diese Konzentrierung auf einzelne Menschen, da brauchen wir ja gar nicht so weit zu gehen. Das haben wir hier an der Uni ja eigentlich auch gehabt. Wir haben ja den Gründungspräsidenten Schilly gehabt als große, starke, sehr, sehr alles auf sich beziehende Figur. Und ich glaube, zu den Zeiten damals waren wir sowas so ähnlich organisiert wie so ein Familienunternehmen mit Vor- und Nachteilen. Da gab es ja auch mal den Begriff der Gutsherrenmentalität. Ja, da wird einfach so irgendwelche Vergünstigungen werden dann so, ach, du kriegst jetzt den Firmenwagen und du aber nicht oder so. Ja, und man weiß gar nicht, es gibt keine erkennbaren Gleichberechtigungen. Also man wüsste jetzt als Mitarbeiter auch nicht, was muss ich denn jetzt eigentlich tun, damit ich das gleiche, dass ich auch diesen Firmenwagen bekomme. Ja, also objektive Kriterien gibt es nicht, muss mich irgendwie einschmeicheln oder so. Deswegen vielleicht diese Idee, also nicht, dass es jetzt falsche Vorstellungen gibt, ich will nicht sagen, dass Herr Schilly seinerzeit so gehandelt
hat. Der Gutsherr war, ja.
Der zum Teil vielleicht ein bisschen, aber also so simpel will ich jetzt hier keine Kritiken austeilen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so etwas gibt. Also der Lieblingsknecht auf dem Bauernhof oder so, ja, sagen wir mal so. Der kriegt halt dann Samstagsabend frei und die anderen nicht oder so.
Also ich hab dazu mal einen kleinen Text geschrieben über die Uni Witten als Familienunternehmen.
Was war das Fazit?
Das kriege ich, glaube ich, jetzt nicht mehr so aus dem Kopf zusammen. Okay. In diesem Buch, was Herr Predat rausgegeben hat über die 25 Jahre UWH. Nicht? Aber woran ich mich noch erinnere, ist diesen Aspekt des Mikromanagements, also dass die Figur ganz oben sich um alle möglichen Kleinigkeiten auch niedrigeren Ebenen im Unternehmen kümmert, immer in der Gefahr dabei ist, sich auch ein Stück zu verschleißen dabei, indem sie einen ganz anderen. Ja. Und das zweite auch dieses Umgehen von Hierarchieebenen, ne? Also so ein unmittelbarer Durchgriff auf eine andere Hierarchieebenen, was glaube ich auch ein Punkt gewesen ist, der von beiden Seiten aus auch genutzt wurde, nicht? Dass Studenten beim Gründungspräsidenten immer ein offenes Ohr hatten und wenn er sich beschwerte, dann kriegte ein Student sich beim Präsidenten beschwerte, kriegte unter Umständen ein Professor oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter irgendwann später Schwierigkeiten. Und so ein klassisches Moment, bitteschön, dann hältst du mal den Dienstweg ein und dann wendest du dich mit deiner Beschwerde bitte an den Dekan und wenn es um eine Prüfung geht, dann richtest du da dich bitte an den Prüfungsausschuss und dann konnte ein Student gehen und so, ich habe diese Prüfung, das und das und das. Moment mal, da kümmere ich mich drum, also das geht ja nun wirklich nicht. Telefon, sagen Sie mal, das gehört ja nicht, jetzt lassen Sie mal dem Studenten, das ist doch so. Das heißt, viele Dinge. Und das Positive dabei ist, dass viele Dinge auch dann unbürokratisch und pragmatisch gelöst werden. Und das Problem ist natürlich, dass das für eine Organisation immer wieder ganz schöne Turbulenzen aufwirft. Ne? Ja.
Für mich stellt sich das immer so ein bisschen als Größe auch dar. Also wenn man vielleicht mit 5 Leuten unterwegs ist als Firma, dann kann man jeden Morgen sich zusammenstellen im Kreis und sagen, heute machst du mal das und morgen mal das. Und wir haben zwar gestern gesagt, wir lassen dieses sein, aber ich habe heute Nacht drüber nachgedacht und wir machen es jetzt halt doch. Aber wenn man dann mal 400 Leute hat, dann braucht man vielleicht das, was wir vorhin bei diesem generationsübergreifenden Ansatz gesagt haben, so Muster, nach denen gehandelt wird. Ja. Und das kann man nicht jedes Mal aufs Neue durchdiskutieren. Wo man einfach mit 400 Leuten oder mit 400 Familienmitgliedern, das geht dann einfach nicht mehr praktisch zu handhaben. Ne?
Und das ist, wir beschäftigen uns auch mit mentalen Modellen, um die herum dann Organisationen gebaut werden. Das ist sowohl für Familienunternehmen als auch für Universitäten ein kritischer Punkt, dass man den Moment vielleicht verpasst, an dem das mentale Modell des Patriarchen oder des Emperors, der wirklich alles auf sich zieht und mit einer Durchgriffslogik im gesamten Unternehmen präsent ist, wenn dann der Punkt verpasst wird und nicht mehr mit einer sich diese Founder-Centric Culture in eine Team-Logik verwandelt oder verwandeln muss, wenn der Punkt verpasst wird, dann kann es schwierig werden. Und dann können auch solche Phänomene auftauchen, die immer wieder beklagt werden. Ja, der Alte lässt nicht los. Der, nicht, da gibt es dann Unternehmer, die sind noch mit Ende 80. Sagen Sie noch das L'Entreprise, c'est moi. Ne? wir haben einmal eine sehr witzige Situation gehabt, dass ein Unternehmer sein Unternehmen, nein, Vater und Sohn, der Vater war Ende 80 und der Sohn war Mitte 60 und die beiden waren eingeladen, das Unternehmen vorzustellen und der Sohn wollte aufstehen und der Vater sagte, lass mich mal, stellte sich hin und dann sagte, also ich habe hier nach dem Krieg das Unternehmen wieder aufgebaut und damals hatten wir 3 Leute, nicht? Alles andere war kaputt und jetzt haben wir 2000 oder 5000 oder sowas und jetzt, und inzwischen habe ich alles natürlich voll abgegeben, mein Sohn hat alles, macht alles, erledigt alles. Ich meine, ich bin natürlich jeden Tag noch so 8 bis 10 Stunden im Betrieb, aber mein Sohn macht ansonsten alles. Und auch was so die Anteile betrifft, ja gut, im Moment habe ich sie alle noch, aber es ist schon klar, irgendwann mal wird mein Sohn sie kriegen. Und der Sohn saß da daneben und man sah, der hat war schon wirklich auch ein gestandener Mann in einem Alter, in dem man normalerweise den Staffelstab auch schon weiterreicht, nicht? Ebenso mit Mitte 60. Aber der hatte da noch nicht viel zu sagen in dem Unternehmen, nicht? Und da würde ich sagen, das kann dann schon bedenklich sein, ne? Das kann, wenn das dann den Sohn kontinuierlich entmachtet, auch in den Augen der Belegschaft, dann ist das eine ziemlich kritische Geschichte.
Das kann man sich gut vorstellen, ja. Die Akzeptanz dann zu finden. Aber Sie sagten gerade das Stichwort Endlichkeit. Da fällt mir so spontan ein. Es, in der Gründungsphase ist ja im Prinzip das, ob es dem Unternehmen gut geht, ist verbunden mit, dass es mir gut geht. Und ob es mir gut geht, ist verbunden, dass es dem Unternehmen gut geht. Also das ist alles so ganz eng miteinander verflochten. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man vielleicht bezüglich der Endlichkeit unterschiedliche Wege geht, weil der Gründer selber muss sich mit seiner Endlichkeit auseinandersetzen, gleichzeitig möchte aber, dass sein Unternehmen eben nicht endlich ist, sondern kontinuierlich weitergeführt wird. Ja. Und da, glaube ich, gibt es ja dann so eine Schere, die muss vom Kopf her irgendwie gemeistert werden dann von den
Beteiligten. Das ist ein schönes Bild, das habe ich mir als Bild noch nie so deutlich gemacht, dass die, wie die Schere auseinandergeht, nicht? Dass dann die Lebensuhr des Unternehmers abläuft, während die des Unternehmens vielleicht sogar noch auf dem Aufsteigenden ist und das Unternehmen noch in einem Prozess des Wachstums ist. Das mag das auch erschweren. Also ich habe auch viel Sympathie für diese Unternehmerfiguren, die dann erleben, das, was ich da aufgebaut habe, das ist wirklich was ganz Fantastisches geworden. Und dann erleben, dass ihre Kinder in der Führungsverantwortung stehen und dass die sich mit dem Stadium, in dem das Unternehmen jetzt ist, nicht mehr leisten können, die Fehler zu machen, die man vielleicht selber mal gemacht hat. Denn das ist oft, wenn man mit den Unternehmern, also Unternehmensfamilien im Übergabeprozess coacht, ist so eine Frage, ja, wie wäre es denn, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie wären jetzt im Alter nochmal von Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter. Wie würden Sie denn sich wünschen, dass ihr Vater mit ihnen dann umgeht. Und da ist gerade dieses Unternehmen, wo der Vater sagte, ich sterbe nicht, nicht? Und da war das die Tochter, die war 29 oder 30, nicht? Und der Vater sagte immer, ja, das ist alles noch zu kompliziert für dich. Und er sagte, ja, in ihrem Alter wäre ich auch nicht in der Lage gewesen, das Unternehmen so wie es jetzt ist zu führen. Damals war es eben noch kein, da war es ein Laden mit vielleicht 150.000 D-Mark Jahresumsatz. Wenn ich da einen Fehler gemacht habe, dann war das irgendwie noch einigermaßen zu verkraften. Wenn sie jetzt einen Fehler macht, dann kostet der vielleicht mehrere Millionen und dann erleidet das Unternehmen eine ganz dramatische Delle. Das können wir heute nicht mehr so machen. Und da braucht dann, das hat er auch natürlich entsprechend größere Schwierigkeiten, das gewachsene Führungswissen einfach so aus der Hand zu geben und loszulassen. Das ist eine ziemlich, ziemlich knifflige Geschichte. Weil zwischen dem, festhalten, nicht loslassen, die eigene Endlichkeit vermeiden, den Schmerz zu vermeiden, den es bedeutet, sich mit der Endlichkeit zu konfrontieren und die Angst zu vermeiden, die es bedeutet, wirklich Verantwortlichkeit aus der Hand zu geben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wie gestaltet man so einen Prozess, der ja auch in einem ziemlich komplexen, in einer ziemlich komplexen Form von Wissensmanagement besteht, nämlich dass das Wissen langsam, aber sicher dann in einer anderen Person aufgebaut werden muss oder vielleicht dann auch in einer Gruppe von Personen. Mhm. Das ist übrigens auch ein Grund, Sie haben das ja vorhin schon mal angesprochen, warum viele Familien so ungefähr ab der dritten oder vierten Generation sich entscheiden, das Unternehmen, die Führung des Unternehmens nicht mehr in Familienhand zu lassen, sondern in professionelle Hände zu geben. Ich glaube, dass das vielfach eine ganz gute Entscheidung ist, zu sagen, wir setzen unsere Energie da rein, Professional Owners zu werden, also den wirklich als Eigentümer dieses Unternehmen zu begleiten, als Eigentümer auch zu sagen, wir wollen, dass unsere Handschrift in diesem Unternehmen erkennbar ist, wir wollen, dass unsere Werte in diesem Unternehmen vertreten sind. Mhm. Und wir wollen auch die Geschicke und die Strategie des Unternehmens mitbestimmen. Aber die Aufgabe, so ein komplexes Management eines Millionen, also Hunderte von Millionen oder Milliarden Unternehmens zu führen, die Wahrscheinlichkeit, dass das immer wieder einer aus der Familie zufällig gerade der ist, der das am besten kann, die ist nicht sehr groß. Und dann ist es auch eine verantwortliche Entscheidung zu sagen, dann lassen wir diesen Job wirklich Leute übernehmen, die wir in einem sorgfältigen Prozess uns aussuchen und sagen, wir wollen wirklich die besten Manager für das Unternehmen haben, die wir uns vorstellen können.
Kann ich mir das nur so vorstellen, jetzt in Ihrem, Sie sagten ja gerade auch das Wort Coaching, im Umgang mit den Familienunternehmen, dass tatsächlich die einzelnen Unternehmen zu Ihnen kommen und sagen, wir haben hier ganz konkret dieses oder jenes Problem, wir müssen den Generationsübergang hinkriegen, wir wissen um die Probleme, wenn das zu spät passiert, aber zu früh ist sicherlich auch nicht der richtige Moment. Also es gibt irgendwo so einen Idealpunkt oder ja, vielleicht eine Bandbreite.
Das passiert gar nicht so furchtbar oft. Ja, also einmal ist das ja auch nicht unser Schwerpunkt. Wir können das nur sehr, sehr, sehr begrenzt tun, also Beratung. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass Familienunternehmen eher eine Scheu haben, zu Beratungen zu gehen und sich beraten zu lassen, weil man eben doch die Tür nicht so gerne aufmacht zu diesen sehr persönlichen Dingen. Und das Interessante ist, dass unser Institut dann oft so eine Anlaufstelle ist, dass dann Unternehmen kommen und sagen, ja, wir sind ja vielleicht ein interessanter Forschungsfall für Sie. Und dass man sich dann eher über die Forschung beginnt anzunähern und dass dann über die Forschung bestimmte Fragen gestellt werden und dass dann auch mal die Frage kommt, kann ich vielleicht auch mal mit meiner Tochter oder mit meiner Familie mal zu Ihnen kommen. Und das passiert dann durchaus öfter mal. Das ist dann aber nicht so ein regelhafter Beratungsprozess und da ist auch nicht die Beratung die erste Eintrittskarte. Wir sind eben keine Beratungsfirma. Mhm. Aber es passiert schon durchaus mal, dass dann jemand, der auch aus dem Kreise der Förderer stammt und sagt, da hängen wir gerade an einer Stelle fest, können wir Sie mal einladen für so eine Moderation eines Gesprächs oder auch eine Moderation einer Gesellschafterversammlung. Das passiert dann schon mal.
Ich komme auch unter anderem drauf, weil hier auf der Webseite steht, dass die Schwerpunkte der bisher angebotenen Weiterbildungs- und Beratungsleistungen unter anderem war Paar- und Familientherapie für Mitglieder der Unternehmerfamilie. Ist das dann eher so eine Vermittlung, dass Sie sagen, ah, okay, solche Probleme haben wir auch schon mal an anderer Stelle gesehen, die haben das so gelöst oder da gibt es irgendwelche Coaches, die nicht wir sind, an die können Sie sich wenden, das sind Fachleute an der Stelle.
Also das auf jeden Fall. Wir haben eine Gruppe von Coaches, mit denen wir gut kooperieren, wo wir dann auch Ratsuchende hin weitervermitteln können. Da ist einfach mal alles aufgelistet, was wir in der Beziehung jemals gemacht haben. Und das ist tatsächlich auch schon mal gewesen, dass wir auch paartherapeutische Gespräche angeboten haben. Was tatsächlich ja für Paare, die ein Unternehmen gemeinsam leiten, eine wahnsinnige Aufgabe ist, die Kontexte immer wieder kontinuierlich sauber zu trennen, ist fast unmöglich. Ne, dann zu sagen, dass es gibt diesen schönen Witz, nicht, lieber Klaus, leider muss ich dich betriebsbedingt entlassen, aber ich möchte doch betonen, dass dieser Schritt auf unsere Ehe keinerlei Auswirkungen haben wird. Da kann man sehen, dass das natürlich, wenn diese Frau nach Hause kommt, sie von ihrem Klaus schon durchaus noch einiges zu hören kriegen wird. Das lässt sich einfach nicht trennen, ne? Und von daher sind dann auch, ist auch durchaus so die Beratung von Unternehmenspaaren in solchen Partnerschaftssituationen durchaus nicht völlig ausgeschlossen. Mhm. Aber es ist nur, es ist nicht unser Hauptgeschäft. Mhm. Ne? Und dann vermitteln wir eher. Hm?
Aber ich glaube, was hier in Witten was ganz Besonderes und auch was Einzigartiges ist, dass Familienunternehmer hier die Plattform haben, sich gegenseitig auszutauschen.
Ja, ja.
Und ich glaube, das gibt es ja sonst kaum. Also wo treffen sich 50 Familienunternehmer auf einem Ort und können ganz offen über ihre Probleme sprechen? Und ich glaube, trotz dieser riesigen Vielfalt und Individualität der einzelnen Probleme ist ja oft auch vieles ähnlich. Und dann sind sie, ja, also bei uns ist es so, wie macht ihr das denn? Und ich glaube, dass die unheimlich viel voneinander lernen können. Und das ist ein zentraler Punkt, den das WIFU, glaube ich, auch hier eine Plattform schafft, wo diese Unternehmen sich austauschen können. Und gleichzeitig kann man natürlich herrlich zuschauen und selber sein Wissen was mit rausnehmen.
Herr Baumhauer, Sie bauen mir da gerade eine goldene Brücke, weil ich genau zu diesem... was bekommen denn die Unternehmen oder zum Beispiel zu diesem Kongress langsam hinschwenken wollte? Mhm. Sie sagten ja vorhin auch, dass es also neben dem Kongress im Februar, im Herbst so eine
kleinen
Kongress
gibt.
Und das ist, wo ich jetzt anknüpfen wollte, wenn wir sagen, es ist nicht die große Beratung, wo jetzt der Einzelne kommt und jetzt vom Institut an die Hand oder sagen wir gecoacht wird, sondern es ist eher so, man kann sich mal ausquatschen. Man kann einfach mal sagen, da haben wir ein Problem, und man kann einfach mal hören, ob irgendjemand eine Idee hat, wie man damit umgeht. Das ist keine...
Man muss nicht mal sagen, da habe ich ein Problem, sondern nur mal sagen, wie löst ihr eigentlich das Thema?
So, genau.
Und dann kann man sich erstmal so anhören, so machen, das ist ja interessant. Mhm. Und wie macht ihr das? Und wie macht ihr das? Aha, und dann hat man schon drei Modelle und das hilft einem dann schon beim eigenen Problem weiter.
Ja. Beim eigenen Denken, genau. Mhm. Aber Sie sagten ja ganz eingangs, dass teilweise die Leute sehr vertrauensvoll an Sie herantreten. Also da spielt Diskretion ja wahrscheinlich auch eine zentrale Rolle, dass Sie die Probleme wohl hören, aufnehmen, aber ansonsten Sie vielleicht anonymisiert in irgendwelchen Forschungsfragen dann mal irgendwie wieder auftauchen, aber nie dieser Vertrauensbruch da ist, dass man mit diesen Informationen, die man da jetzt bekommen hat, in irgendeiner Weise was sonst wie anfängt.
Also wir haben einen Grundsatz, dass wann immer wir Informationen, die nicht aggregiert sind, sondern die auf das Unternehmen heruntergebrochen sind, in einer Veröffentlichung verwenden, auch wenn sie anonymisiert sind, dem Unternehmen nochmal vorlegen und sagen, sind Sie damit einverstanden, dass wir das so bringen, weil wir wollen, weil manchmal anonymisiert man und die Leute sagen, ja, aber in der Branche, nicht? Und wenn sie sagen, was weiß ich, ein Marktführer in dem und dem Bereich und Vater, Mutter und drei Kindern geführt, dann sieht man sofort, wer das ist. Das ist uns dann sehr wichtig. Mhm. Ja? Aber es gibt auch durchaus, dass die Unternehmen sagen, wir haben auch kein Problem mit Klarnamen dort aufzutauchen, weil das, was sie so, wie sie das beschreiben, ist das, so ist es, und da stehen wir auch dazu.
Ja.
Aber diese Gruppe der Familienunternehmer hat ja, glaube ich, untereinander auch ein wahnsinniges Vertrauen. Und das stellt man auch immer wieder, haben wir auch festgestellt in den Gesprächen mit den Familienunternehmern, dass die sehr, sehr offen und wenn ich wirklich erstaunlich offen miteinander kommunizieren und da ein gegenseitiges Vertrauen herrscht und sich, glaube ich, auch durch diese einerseits durch den Kongress als Mitglied im Trägerbund sich auch sehr intensive Freundschaften entwickelt haben zwischen den Familienunternehmern. Und ich denke, das macht einen großen Teil davon aus.
Und wichtig dabei ist bei dieser Peer Group Bildung der Kongress der Familienunternehmer, von dem ja Sie sozusagen hier uns berichten wollen. Deswegen wenden wir uns jetzt auch mal langsam dazu. Jetzt im Februar, das war also vor 5 Monaten etwa, hat er zum 14. Mal stattgefunden. Und vielleicht, genau. Wenn man so als Mitarbeiter hier im Hause unterwegs ist, dann bemerkt man plötzlich, auf der Toilette ist
Duft,
spezielle Seifenspender werden aufgestellt, dann hier irgendwelche Kosmetiktücher, kleine Accessoires, die dann da, oder eine Blume am Spiegel oder so, und dann weiß man immer, aha, es muss Unternehmerkongress sein. Ja.
Neue Fahnen draußen
und so weiter. Also der Aufwand, der hier getrieben wird, ist ja beachtlich. Ja. Die Universität, die große Halle, wird in ein Kongresszentrum der gehobenen Kategorie umgebaut, schwarze Ledersesselchen, kleine Separés, eine Gastronomie wird da irgendwie installiert und es wird ein enormer Aufwand getrieben, wo ich muss sagen, in den ersten Jahren ich gedacht habe, jetzt kommen die oberen 10.000, ja, da hast du dich mal schön zurückzuhalten. Und in der Tat, wenn man das so von außen sieht, das ist natürlich alles sehr edel, da kommen Menschen in maßgeschneiderten Anzügen oder im kleinen Schwarzen daher. Wenn ich aber jetzt Sie und Ihre Schilderung höre, dann sind das ja Menschen mit Problemen wie du und ich. Also da gibt's eine äußere Form, die irgendwie gewahrt werden muss. Es gibt einen Dresscode irgendwie, den man da einhalten muss. Aber die Probleme, die da eine Rolle spielen, wirklich der Schlosser von nebenan hat im Prinzip die gleichen. Also
ähnliche.
Gut, ja, das sind vielleicht ein paar Nullen weniger dahinter. Ich finde das ganz interessant, dass man also auf der einen Seite eben diese ausgestellte Welt sieht, aber dann doch die gleichen oder ähnliche Probleme da hat. Also auch da sind ganz normale Menschen unterwegs eigentlich. Und die bewegen sich zwar in diesen etwas edleren Bereichen, aber letztendlich.
Gut, der Kongress soll ja mehrere Punkte erfüllen. Also in erster Linie ist es, also der Kongress für Familienunternehmen hier an der Universität Wittenherdecke rühmt sich ja als einer der längsten und ältesten und auch einer der größten Familienunternehmerkongresse in Europa.
Also es heißt hier der größte und renommierteste seiner Art in Europa, ja.
Und ich glaube, ein Kernelement, was ihn auch zu diesem besonderen Kongress gemacht hat, ist dieses, wie auch das Motto vom WIFU, von Familienunternehmern für Familienunternehmer. Dass man wirklich versucht, eine ganz intime Atmosphäre zu schaffen. Und das bedeutet als allerersten Schritt, dass eben keine Banken, keine Berater, keine Presse, zumindest so gut es geht, zu vermeiden auf diesem Kongress, dass die Familienunternehmer wirklich sich in einem geschützten Raum befinden.
Aha.
Dann das Zweite ist natürlich, für die Universität ist das ein unglaubliches Event hier und auch eine Werbeveranstaltung und für die natürlich eine tolle Gelegenheit, die Uni zu präsentieren, ihre Studenten zu präsentieren und die Arbeit hier zu präsentieren. Und da finde ich es durchaus angebracht, hier einen festlichen Rahmen zu schaffen. Natürlich steht der Inhalt und die Arbeit, der Austausch im Vordergrund. Aber die Leute sollen sich hier wohlfühlen. Es soll ein schönes Abendessen geben. Es soll ein bisschen Rahmenprogramm geben. Es ist wie eine Veranstaltung, zu der man hinfährt, wo man sich auch ein bisschen schick anzieht. Und da versuchen wir natürlich als Organisationsteam den Teilnehmern, die ja auch durchaus da einen nicht unerheblichen Beitrag zahlen, um hierher zu kommen, denen auch was zu bieten. Und dazu gehört natürlich auch, die Uni schön herzurichten.
Das gelingt ja nun wirklich immer wieder faszinierend gut. Mal ganz praktisch gefragt, denken Sie sich die Dekorationen und wie man es halt gestaltet, selber aus? Oder haben Sie da Innenarchitekten, die Ihnen da zur Seite stehen?
Nein, also die Grundmaxime bei diesem Kongress ist wirklich, und das ist, glaube ich, auch was Einzigartiges an dieser Uni, dass die Universität einem Studententeam, was sich jedes Jahr neu bildet, die Uni vorher kaum kennt, absolute Handlungsfreiheit hier bietet. Also die denken sich ein Thema aus, die schauen, dass sie das Geld hier ranbekommen, um das Ganze umzusetzen. Die Studenten kümmern sich darum, was es zum Abendessen gibt, wie die Farben ausschauen, was für Möbel hier in der Halle stehen, wer eingeladen wird als Redner. Also es ist wirklich von vorne bis hinten alleine sind die Studenten verantwortlich. Natürlich hat die Uni als übergeordnete Einheit da ein Mitspracherecht, Aber ich war wirklich selbst erstaunt und begeistert, wie vertrauensvoll da die Uni an uns herangegangen ist und uns diese Möglichkeiten geschaffen hat.
Also wir verstehen uns dann eigentlich immer nur als Unterstützer, als Mentor, genau. wenn mit Fragen an uns heranzugehen und wo wir vielleicht irgendwie einen Ratschlag geben können, genau. Aber wir haben keinerlei Durchgriff auf die
und auch keine,
Gruppe der Studierenden.
Also oder kaum Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Mhm. Natürlich gibt es ein paar Grundregeln, die man beachtet. Aber und wir haben natürlich in dieser 14-jährigen Tradition, muss man dazu sagen, natürlich auch schon einen gewissen Erfahrungswert, auf den wir zurückgreifen können. Also wann muss was bis wann fertig sein und was hat sich in den letzten Jahren gut bewährt, was war nicht so gut. Da spielt auch eine ganz große Rolle die Feedbackbögen, die wir von den Teilnehmern jedes Jahr einsammeln und die da eben ihren Kummer und Sorgen, aber auch die Sachen, die sie gut fanden, eben hinterschreiben. Das hilft
die,
dem
neuen. Die Erfahrung wird immer von einer genau. Studentengruppe an die nächste weitergegeben, genau. Ne?
Ja. Ja. Das ist auch was Tolles, dass also nicht die Uni die Studenten auswählt, die das machen sollen oder sich die Studenten irgendwie bewerben müssen, sondern wer Interesse daran hat, geht meistens zum Vorgängerteam und fragt die, wie schaut das aus? Ich hätte da Interesse daran oder mehrere Leute haben sie schon gefunden. Oder das Vorgängerteam spricht einzelne Personen an, von denen sie sich vorstellen könnten, das wäre doch was für die. Und dann gibt es ein langes Gespräch, erstmal zwischen den Teams, die erzählen ein bisschen was davon. Das sogenannte, da wird der Kongress vorgestellt und so weiter. Und dann gibt es die ersten Kontaktaufnahmen mit der Uni, mit den Verantwortlichen, die dafür zuständig sind. Und dann bildet sich so nach und nach ein neues Kernteam, was dann vom alten Team angeleitet wird. Es gibt so eine Übergabesitzung, wo also die wichtigsten Daten und Erfahrungen weitergegeben werden. Und dann starten die.
Ich bin gerade bass erstaunt, dass Sie das wirklich aus, also sich selber ausdenken, wie das da zu geschehen hat. Weil ich wirklich davon ausgegangen bin, das sind ausgebildete Innenarchitekten, die sich da über Raumdesign, Farbgebung der Lampen und was weiß ich Gedanken machen. Also
natürlich haben wir uns dann an einen Innenausstatter gewandt, der es hier gemacht, aber nach unseren Vorstellungen natürlich, ja.
Also Hut ab. Ich erlebe das ja nun auch schon, bin ja auch seit 96 hier schon ein paar Mal. Also immer so aus der Zaungastperspektive, das muss ich also sagen. Ich habe da nie an so einem Tisch gesessen, wo der Kerzenkandelaber da in der Mitte steht. Muss ich auch nicht haben. Nee, ich habe in den letzten 2 Jahren gemerkt, dass ich sowas wie, ich gönne den Leuten das. Ich kann gar nicht sagen, ich schaue mir das an, ich freue mich darüber. Aber ich weiß auch, das ist jetzt nicht meine Peer Group, aber dass die sich da wohlfühlen, da freue ich mich drüber. Das ist irgendwie ganz eigener Zugang. Und am Anfang habe ich, die ersten Jahre habe ich auch gedacht, meine Güte, was wird denn hier jetzt für eine Kulisse aufgebaut? Das ist ja wie so ein Werbefilm irgendwie.
Ja, genau.
Aber das, was sie erreichen wollen, nämlich, dass die Menschen in ihrer Zielgruppe sozusagen sich erst einmal wohlfühlen, sich nicht großartig umorientieren müssen und sie achten ja, glaube ich, immer sehr darauf, dass es so viele kleine Sitzinseln gibt, wo sich dann mal 2, 3 auf ein vertrauliches Gespräch so zurückziehen können.
Aber viele Pausen immer wieder mal, dass kleine Gespräche sich bilden können.
Da liegen auch mal ein paar Zeitungen rum, wo man dann auch einfach mal vielleicht aus dem hektischen Alltag sich zurückziehen kann und vielleicht hier einfach auch mal so eine Art eine Stunde relaxen kann oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Wirtschaftsführer da, der da eigentlich immer ständig belagert von irgendwelchen Fragen ist, dass der das auch einfach genießen kann, hier hinzukommen und sagen, ruhig, kriege jetzt hier so mein Espresso und dann gehe ich da in die Ecke, schnapp mir da die Financial Times oder was da so herumliegt und dann lasse ich einfach mal eine Stunde die Seele baumeln und hole mir da was ab.
Für viele der Teilnehmer ist dieser Kongress sicher auch schon zu einer festen Institution geworden. Wir haben einen sogenannten Wiederholungstäter, wie sie nennen, die also seit vielen Jahren immer wieder herkommen und hier auch einen Kreis gefunden haben, der sich hier immer wieder trifft. Ja. Und für die es auch ganz wichtig ist, dass sie hier einen Punkt haben, wo sie sich in Witten wieder sehen. Und auf der anderen Seite sind diese Leute natürlich auf tausenden Kongressen oft unterwegs und wir versuchen da irgendwie einen Mittelweg zu schaffen, dass es hier nicht so wie ein Standardkongress ist. Es soll eine besondere Atmosphäre haben, aber trotzdem ist natürlich auch eine riesige Veranstaltung. Also
Ja, wenn Sie aber dann sowas hören, wie Herr von Schlippe gerade am Eingang des Gesprächs gesagt hat, wo jemand gesagt hat, so eine Offenheit oder so über dieses Thema reden, das kann ich nur hier. Ja. Nirgendwo anders, bei keinem anderen Kongress, bei keinem anderen Zusammenkommen habe ich die Möglichkeit, dieses Thema, was mich da bewegt oder ja, diese Offenheit auch zuzugeben oder vielleicht auch die Schwächen zuzugeben, was also diese Verletzlichkeit zu offenbaren, weil das sonst vielleicht immer irgendwie wirtschaftlich ausgenutzt wird. Warum passiert das denn dann hier nicht?
Also wir versuchen, es gibt ja ein riesiges Workshop-Angebot hier in Witten. Wir versuchen eben ganz klar den Inhalt in den Vordergrund zu stellen. Und dabei ist es wichtig, bei der Fülle der Gäste und der auch der Masse der Gäste zu schauen, dass die Workshop-Einheiten so klein und so vertraulich wie möglich bleiben. Also dass wir zwischen 15, 20, 25 maximal, das ist dann schon ein großer Workshop. Und wenn man da interessante Referenten hat und den Leuten zeigt, ihr seid jetzt hier in einem Raum geschützt, es gibt keine Kameras, es gibt keinen von der Presse, der mitschreibt, es gibt auch keine Bank, die hier irgendwie genau zuhört und sich dann hinterher überlegt, wen kann ich jetzt ansprechen, dann glaube ich, ist schon mal eine Grundvoraussetzung geschaffen, wo die ganz offen miteinander kommunizieren können. Und das entwickelt sich. Ich war natürlich in keinem Workshop jetzt selber drin als Organisationsmitglied, aber was ich gehört habe, sind die Leute selber erstaunt, wie offen und auch intim da gesprochen wird über Probleme, über Gedanken, die sich die Leute machen und diesen Austausch eben nutzen, um für sich das Maximum hier mitzunehmen an inhaltlichen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese das von äußeren Einflüssen freizuhalten, weil der Kongress muss ja immer wieder neu finanziert werden. Und ich glaube, es wäre gar kein Problem bei, ne, was haben wir jetzt, 300 Gäste gehabt?
250 Gäste, genau.
250 und dann noch die Referenten dazu. Ne? Bei 250 Unternehmern würde jede Beratungsfirma sofort einen mehrstelligen Betrag an Sponsoring bezahlen, wenn sie die Möglichkeit hätten, an so einem Kongress teilzunehmen. Die würden auch Workshops anbieten und die würden irgendwelche Beratungsangebote gleich da vor Ort machen. Aber dann würde das den Charakter des Unternehmens, des Kongresses zerstören, weil eben gerade dieses die Tatsache, unbeobachtet zu sein und nicht, dass da jemand im Seminar mitsitzt und dann sagt, wir haben genau die richtige Lösung für Ihre Probleme. Ich gebe Ihnen mal meine Karte. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn wir in der nächsten Woche uns mal bei Ihnen melden und einen Termin vereinbaren. Und davor haben Familienunternehmen das ist für sie sehr aversiv, weil es meistens freundliche Leute sind und dann Probleme haben, sich gegen dann so eine aggressive Art von Kaltakquise zu wehren. Mhm. Ich verstehe die Beratungsfirmen gut, ich arbeite auch als Ausbilder durchaus auch mit Beratern und verstehe auch, dass die wollen ja auch ihr Geld verdienen oder sowas. Klar. Aber man muss einfach gut aufpassen, dass man die Kontexte gut auseinanderhält und dass man die trennt. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor von dem Kongress. Der natürlich dazu führt, dass der Kongress auch immer wieder so, glaube ich, so um die schwarze Null mal gerade herum oszilliert. Da wird also trotz der hohen Beträge nicht irgendwie bombastisch Geld verdient. Ne?
Das ist ja eh ein Punkt. Also der finanziert sich ja nicht von selbst. Die Uni stellt uns ein Budget zur Verfügung, was wir aber natürlich, also wir müssen die Finanzmittel selber reinholen. Mhm. Und das ist dann auch so ein Kernelement von diesem Kongress, dass das Team sich in der Anfangsphase sehr intensiv mit einmal den Professoren hier austauscht, inhaltlich, thematisch, aber auch mit den Familienunternehmern selber. Also wir sind wirklich zu einigen Familienunternehmern gefahren, wirklich zu fünft als Team, haben uns da angekündigt, sind hin. Und das sind auch unglaublich interessante Gespräche gewesen. Ich meine, wann bekommt man die Möglichkeit, als Student mit großen Konzernchefs mal gemütlich in dem Büro zu plaudern? Und das war toll. Und viele kannten den Kongress schon und haben auch aus ihrer Erfahrung berichtet. Das hat uns natürlich auch sehr interessiert, was haben die für Wünsche für die Zukunft? Was soll sich verändern was für Möglichkeiten kann man noch ausnutzen. Auf der anderen Seite liegt denen selber der Kongress wahnsinnig am Herzen und sind dann auch bereit, eben uns finanziell zu unterstützen, was ein wichtiger Aspekt auch dieses Kongresses ist, dass die Familienunternehmer selber den Kongress mittragen, an dem sie selber auch so viel mitnehmen können.
Mhm. Ja. Gibt es da schon so, dann, dass das auch weiterempfohlen wird? Oder wie sind Sie jetzt an die 250 teilnehmenden Familienunternehmen gekommen? Also 50 sind wahrscheinlich diejenigen, die aus dem Unterstützerkreis sind, aber da sind ja noch 200 weitere. Wie sind Sie dann daran gekommen?
Also das WIFO arbeitet natürlich mit mehr als 50 Familienunternehmern zusammen. Das ist eine riesen Datenbank. Und da können wir natürlich dankbar auf die Erfahrungswerte und auch auf den Kontaktkreis des WIFOs ein bisschen zurückgreifen und schicken dann Einladungen an die raus. Es gibt ja diese Broschüre, die dann im Herbst versendet wird mit der Einladung an den Kongress und dann melden sich die Gäste, melden sich dann nach und nach an. Es gibt eine Website, es gibt vorab Save-the-Date-Karten, die verschickt werden. Wir haben auch Anzeigen geschaltet in Brand 1, im Unternehmermagazin und so in ein paar Zeitschriften, wo wir denken, das könnte die Zielgruppe sein, die wir hier auch haben möchten. Und natürlich sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Der eine erzählt, du, ich war hier in Witten, das ist war total spannend, schau dir das doch auch mal an und so weiter.
Wie groß ist der Einzugskreis? Also kommen die Leute alle her?
Oder das ist sehr spannend. Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass es sich, ganz genau kann ich, wir versuchen immer ein bisschen noch die Leute von weiter weg herzuholen. Wir haben diesmal versucht, auch ein bisschen Österreich und Schweiz anzuschreiben, ob die nicht mal Lust haben, hierher zu kommen. Aber gerade die Schweizer sind sehr eigen, die haben ihre eigenen Kongresse, die kommen da nicht so aus sich raus. Dann gibt es so einen Hamburger Klüngel, da kriegen wir auch wenig Unternehmer, auch aus dem Süden nicht so viel. Also es konzentriert sich, glaube ich, schon sehr auch ein bisschen lokal hier, wobei das lokal sehr weit gefasst ist. Aber es gibt so Bereiche, wo man nicht so einfach drankommt. Weil die
aber ich würde schon so sagen, so 70%, vielleicht so bis 80% sind so im Umkreis von 200 Kilometern.
Genau, ja, sowas.
Man kann es gar nicht so sehr bundeslandmäßig sagen. Nordrhein-Westfalen natürlich viele, aber wir haben ja auch durchaus, Niedersachsen ist nicht so weit weg, genau. Hessen ist nicht so weit weg. Also 200 Kilometer, würde ich sagen, ist der größte Teil. Das gilt auch für unseren Förderkreis. Wobei wir haben auch ein Unternehmen aus der Schweiz, also es ist, es geht da auch durchaus in größere Entfernungen. Das sind dann aber spezielle Freunde, nicht? Und so ansonsten merkt man ja auch, das entwickelt sich entlang von Netzwerken, nicht? Und dann kennt der den und dann kennt der den, dann kennt der den und auf die Weise geht das dann. Gibt es schon so einen regionalen Schwerpunkt.
Wobei das ja dann immer nur dann funktioniert, wenn auch ein Gewinn oder wenn man etwas für gut gehalten hat. Also genau. dann eine Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja immer ein Zeichen von besonderer Qualität eigentlich, weil das spricht für sich. Ja. Also man muss dann, eine Werbeanzeige ist ja erstmal so eine anonyme Sache da. Gut, ich lese irgendwo, da gibt es einen Kongress, ich fahre mal hin, mal gucken, wie es so wird. Aber wenn mir ein Bekannter oder ein Freund sagt, du, da kannst du hingehen, da habe ich mich gut wohlgefühlt, wirst du dich wahrscheinlich auch gut wohlfühlen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Aussage und für Ihre Arbeit natürlich dann auch eine Auszeichnung.
Ja, also hat uns auch sehr gefreut, eben dieses viele positive Feedback zu hören.
Ja. Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, dass Sie durch die Arbeit bei der Vorbereitung dieses Kongresses etwas aus dem Studienverlauf rausgepurzelt sind. Das heißt, Sie haben Lebenszeit investiert, aber auch tatsächlich, man könnte ja jetzt Modellrechnung machen, ein halbes Jahr früher auf dem Markt, was Sie da hätten verdienen können und so weiter. Also Sie haben da richtig eine persönliche Investition getätigt. Was ist denn, wie heißt das so schön, Return of Investment für Sie da an der Stelle?
Also es ist natürlich, deswegen ist es auch jedes Jahr, melden sich da nicht immer Hunderte, die das machen wollen, weil es ist wirklich eine große Aufgabe. Also wir rechnen immer so ein Dreivierteljahr wirklich Arbeitszeit. Wir hatten unser eigenes Büro hier, waren wirklich jeden Tag im Büro und haben wirklich fast, also jetzt übertrieben gesagt, aber es war schon fast ein Vollzeitjob. Also es ist so, wir haben die zu fünft im Team Aufgaben zwar klar verteilt, aber trotzdem jeder hat seinen Bereich und hat da auch richtig viel zu tun. Für mich war ganz klar, stand im Vordergrund die Möglichkeit, sowas mal mitzumachen und diese Kontakte kennen, also diese Leute kennenzulernen, die dahinter stehen, hinter diesen Familienunternehmen, war für mich unglaublich spannend. Auch diese verschiedenen diese verschiedenen Persönlichkeiten kennenzulernen, auch dann die Arbeit im Team, dieses sich wirklich von A bis Z um etwas selber verantwortlich fühlen können und das machen dürfen. Das ist wirklich fantastisch. Und dann hinterher irgendwie, wenn man hier auf dem Kongress steht und sieht, es funktioniert alles. Mhm. Wir hatten bis zu 90 studentische Mitarbeiter hier auf dem Kongress. Also auch Mitarbeiterführung, dann Verhandlungen über Budget, über Sponsoring. Das sind Sachen, Skills, die man lernt, die man nicht jemandem beibringen kann, sondern das muss man selber erfahren. Also als ich hier angefangen habe, also als wir uns zum ersten Mal zusammengesetzt haben, habe ich mir auch gedacht, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt anfangen soll, wie das geht. Und da ist es unglaublich spannend oder unglaublich wichtig, auch auf das Vorgängerteam, die da als immense Ressource da sind. Also wir haben die oft abends noch angerufen auf dem Handy, wie habt ihr das damals gemacht? Ich weiß nicht genau, an wen ich da wenden soll. Und die standen uns jederzeit Tag und Nacht mit Rat und Tat zur Verfügung. Und das ist unglaublich toll, wenn man auch sieht, diesen Zusammenhalt oder hier an der Uni, die Professoren, man kann immer hingehen und fragen und ich habe unglaublich viel mitgenommen.
Das ist wirklich was mich auch total berührt, wenn ich dort bin, zu sehen, wie so eine Gruppe innerhalb von einem Jahr einen Grad von Professionalität erreicht, die einem dann auch manchmal den Atem raubt, wenn man dann die Studenten, die man aus ganz anderen Kontexten kennt und auch vielleicht in dieser Anfangsphase von Unsicherheit und so, und dann stehen die da und halten eine Ansprache und moderieren souverän so ein ganzes Publikum. Das ist richtig schön. Das ist ein Glücksgefühl.
Ein ganz wichtiger Aspekt hier an dem Kongress, den wir auch immer wieder von den Gästen zu hören bekommen, ist, dass eigentlich ausschließlich Studenten hier am Kongress auch arbeiten. Also der Empfang, da stehen Wittner-Studenten. Am Abend, wenn das serviert wird, das Catering, wird von Studenten das Essen an den Tisch gebracht. Denn wir haben einen Fahrservice, der die Leute vom Bahnhof, vom Flughafen abholt. Das sind Wittner-Studenten. An der Garderobe, also überall laufen Wittner-Studenten hier rum und es sind eben keine anonymen Firmen, die wir hier beschäftigen, die jetzt hier Kellner rumlaufen oder sowas. Und das schafft eine wahnsinnige familiäre Atmosphäre. Und ich höre auch immer wieder von den Fahrern, dieser Fahrradjob ist immer heiß begehrt, weil wann sitzt man mal eine Dreiviertelstunde nach Düsseldorf zum Flughafen mit irgendwelchen spannenden Vorstandsleuten da zusammen? Und die genießen es wahnsinnig.
Und wann hat man mal die Freude, eine S-Klasse zu fahren?
Das kommt natürlich auch dazu. Und, genau aber das. Auf der anderen Seite auch diese Unternehmenschefs finden es total spannend, sich mal völlig... Die können eh nichts anderes machen in der Zeit und dann haben sie mal die Chance, sich mit Studenten hier zu unterhalten. Das ist schon toll. Mhm.
Gibt es denn eben so eine kleine Anekdote, wo Sie sagen, also das ist jetzt ganz kurios gelaufen dieses Jahr?
Ach, es gibt immer so kleine Horrorgeschichten, wo es dann am Schluss wichtig ist, dass am Schluss alles passt. Also sei es der Druck der Broschüre, der dann im letzten Moment irgendwie noch verschoben wird, weil doch noch ein Fehler gefunden wurde oder ich weiß nicht was. Also da sind schon also auch Momente, wo ich schweißgebadet da stand und man also nur noch am Telefon hin und her und dann am Ende geht alles gut und dann fällt ein Riesenstein vom Herzen.
Ja.
Auch natürlich ist es nicht immer leicht, ein Team von meistens 5 Leuten, die sich vorher mehr oder weniger gut kennen, ein Jahr lang intensiv zusammenzuarbeiten. Also auch da gibt es natürlich immer wieder mal Spannungen. Der eine hat eine andere Vorstellung, wie das laufen soll und so weiter. Und da auch einen Weg zu finden, professionell miteinander umzugehen, auch mit unterschiedlichen Meinungen, das fand ich unglaublich bereichernd und spannend.
Ja. Konnten Sie Ihre persönlichen Netzwerke da auch erweitern? Haben Sie jetzt vielleicht zum Beispiel die Möglichkeit, in einem dieser Unternehmen ein Praktikum zu machen, was Sie vorher hätten nicht machen können?
Das weiß ich nicht, aber natürlich kennen die einen jetzt schon mal. Also das ist, glaube ich, immer ganz hilfreich. Wir haben mal mich gesehen, wir waren mal über den, kennen meinen Namen, man hat irgendwas, auf was man zurückgreifen kann. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie eine Möglichkeit schafft, dass die einen vielleicht nochmal eher einladen zu einem Gespräch als jemand anderen, aber soweit ist es noch nicht bei mir jetzt, genau.
Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Dieses Jahr stand ja der Kongress unter dem Motto Wachstum.
Faszination Wachstum.
Ist ein schöner Titel. Und hier ist
auch ein schönes Bild dazu. Ne?
Ast, der da
rauskommt. Ja, genau. Also aus dem Buchstaben N, von dem Wert Faszination, wächst oben ein junger Trieb, wie man das manchmal auf so Industriebrachen sieht, wo dann die Birken oben so raussprießen. Hier auf der Webseite steht ein Satz: Wohin bewegen wir uns, wenn wir nach grenzenlosem Wachstum streben? Mhm. Auch eine Frage, die mich schon als Laie oft bewegt, weil wir ja von Wachstum eigentlich ständig sprechen. Und irgendwann kann das ja nicht so weitergehen. Also es muss ja irgendeine Form von Rückschritt geben. In der Vergangenheit hat es das dann zum Beispiel durch den Zweiten Weltkrieg gegeben, wo dann das Land in Schutt und Asche gelegt worden ist, um wieder neu aufwachsen zu können. Meine Hoffnung ist, dass wir keinen Krieg brauchen, um mit diesem Problem umzugehen, sondern dass es irgendeine andere Form von intelligenter Steuerung gibt, weil nur Wachstum wird uns ja irgendwann kaputt machen eigentlich, ja, also das System kaputt machen. Haben Sie eine Antwort auf diese Frage gefunden? Wohin bewegen wir uns, wenn wir nach grenzenlosem Wachstum streben?
Ich weiß nicht, ob man die Frage so direkt beantworten kann. Also ich hätte jetzt keine Antwort direkt parat, aber...
Ich habe es ehrlich gesagt, erwarte ich auch nicht. Das ist ja sicherlich
soll zum Nachdenken
an. Impuls, ist ein Impuls, richtig.
Das war eben, was wir auch mit dem Motto eben darstellen wollen. Wachstum alleine hat ja in erster Linie schon irgendwie eine positive Konnotation. Man denkt an Wachstum in Natur, an Leben, an Erneuerung.
Ja, aber immer nur im Frühling. Und man muss ja auch an den Herbst und den Winter denken, wo die Dinge auch wieder kaputt gehen. Das ist in der Vorstellung irgendwie nicht drin.
Aber eben daher auch der Begriff Faszination Wachstum. Faszination kann ja auch einen verblenden, wenn man sich nur noch auf dieses funkelnde Etwas konzentriert und alles drumherum vergisst. Das sollte so ein bisschen da mitschwingen, diese Faszination. Das ist eben auch, wir wollten uns auch ganz deutlich mit den Risiken und mit der Gefahr von Wachstum auseinandersetzen. In allen Bereichen. Also wir haben ja Wachstum nicht nur aus wirtschaftlichem Wachstum fixiert auf unserem Kongress, sondern wollten auch Wachstum jetzt gerade auf Familienunternehmen bezogen. Was passiert eigentlich, wenn die Familie immer weiter wächst? Sie haben ja auch vorhin gesprochen darüber. Vorhin, ne? Alle haben immer 2 Kinder, 3 Kinder, 4. Das ist ein exponentielles Wachstum. Wie geht das auf Dauer gut? Wie geht man mit diesen Herausforderungen um? Und das Gleiche, was wir noch als wichtigen Punkt empfanden, war, wie geht jeder selber mit seinem Wachstum als Nachfolger um? Wie wachse ich in meine Rolle als Nachfolger hinein? Wie wachsende Verantwortung, Herausforderungen? Und eben natürlich aber auch das wirtschaftliche Wachstum. Das waren so die 3 Säulen, die wir mit dem Wachstum aufstellen wollten. Aber eben immer auch mit einem kritischen Auge zu betrachten.
Klar, ich meine, gerade in der gegenwärtigen Situation, nicht? Nur virtuelle Systeme können grenzenlos wachsen, nicht? Ja. Natürliche Systeme haben immer eine eingebaute Wachstumsgrenze und das ist die Gefahr von der Virtualisierung auch von Wirtschaft, nicht? Dass sie, dass dann Systeme plötzlich, und damit sind wir ja konfrontiert, nicht? In Zahlen hineinwachsen, in Dimensionen hineinwachsen, die uns den Atem verschlagen und uns mit einer Komplexität konfrontieren, die wir überhaupt nicht mehr handhaben können. Mhm. Ne? Wo man merkt, also auch Wirtschaft, was habe ich neulich gehört? 3 Billionen Transaktionen laufen jeden Tag um den Globus und davon haben noch 5% mit Realwirtschaft zu tun. Der Rest hat nur noch mit auf sich selbst bezogenen Finanztransaktionen zu tun. Ne? Und 3 Billionen pro Tag, das kann kein menschliches Gehirn mehr steuern. Nicht?
Nee.
Und die Komplexität, von daher ist das, glaube ich, eine unglaublich brisante Frage.
Ne? Ja. Im Kleinen wie im Großen und auf die Familie bezogen. Also ein sehr interessantes Thema und ich denke wirklich so, dass man ganz viele verschiedene Aspekte da hineinbringen kann. Wenn man auch leider jetzt nicht so eine eingriffige Formel zum Schluss hat, wo man sagt, ach, das ist jetzt die Lösung dieses Problems. Ne?
Aber die gibt's auch gar nicht.
Ja. Gibt es denn für den Kongress im 2013, das wäre dann der 15. in seiner Folge, auch schon ein Motto, was Sie verraten können, oder ist das noch geheim?
Ein Motto, glaube ich, gibt es noch nicht. Ich weiß auch noch nicht genau das Thema, aber ich weiß, dass sich schon das Team gebildet hat. Also es gibt schon.
Das Team war gerade gestern bei mir. Ich mache immer mit dem Team so eine Art erste Stressprognose, Teambuilding, einen ersten kleinen TÜV, also mit der Frage, was könnte im Verlaufe so eines Jahres, das einen ja auch immer an die eigenen Belastungsgrenzen bringt, ne? Vor allem in der heißen Phase, was könnte da an möglichen Konflikten kommen. Also auch so die Frage, wenn sich hier zwei Leute in dieser Gruppe mal wirklich in die Haare geraten könnten, wer könnte das denn wohl sein? Und das ist auch ganz interessant, weil die verstehen sich ja in der Phase erstmal noch alle ganz gut. Aber sie sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, am ehesten zwischen uns beiden oder sowas. Worum könnte es da gehen? Was könnten Streitigkeiten sein? Und das hat eigentlich so einen Charakter, dass das sensibilisiert dafür, für die frühen Anzeichen, hey, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt könnte das, wo wir mal drüber gesprochen haben, dass das möglicherweise ein Knackpunkt sein könnte, das könnte jetzt passieren, und dass sie dann auf eine, sich selbst miteinander als Gruppe auf eine andere Weise beobachten und damit also möglichen Überlastungsreaktionen vorgebeugt wird. Das machen wir immer regelmäßig mit den Teams, und die waren jetzt gerade gestern bei mir.
Das ist ja eine ganz spannende Frage. Ich stelle mir das gerade für den Kollegenkreis vor, dass man unabhängig davon, ob ein konkretes Problem vorliegt oder nicht, so prognostisch sagt, also irgendwann geht mir deine Geschwätzigkeit wahrscheinlich mal so richtig auf den Keks.
Ganz oder
so.
Genau. Ne? Also dann solche Fragen. Nicht? Wer könnte ein Außenseiter werden in dieser Gruppe? Wo könnten, wenn es mal Frontlinien gibt zwischen 2-3 oder sowas, wie könnten die laufen? Worauf müsste man dann achten? Und dann gucken wir Stressmuster an, dass sie sich wechselseitig erzählen. Wenn ich unter hohen Stress gerate, dann reagiere ich so und so, dann bin ich, was weiß ich, besonders hektisch, ich ziehe mich zurück, und dann sage ich, und dann sagen wir, und wenn du dich zurückziehst, was brauchst du dann? Brauchst du eher, dass jemand auf dich zukommt und dich anspricht, oder brauchst du eher, dass man dich für eine Zeit lang in Ruhe lässt und du kommst wieder raus? Und das ist ganz gut, sich das wechselseitig vorher schon mal zu erzählen, weil diese Studenten sich ja oft auch erstmal so eng und persönlich noch gar nicht kennen. Ja. Zum Beispiel diese Gruppe von gestern, da kannten sich einige, aber einige eben auch gar nicht. Mhm. Und die lernen sich dann darüber auch ein Stück kennen. Gestern haben wir ganz ausgiebig darüber gesprochen, wie könnten wir das machen, uns wechselseitig zu kritisieren. Mhm. Ne? Wie können wir das einführen? Wie können wir eine Kultur entwickeln, dass wir, und alle haben erzählt, wie schwer es ihnen fällt, sowohl zu kritisieren als auch kritisiert zu werden. Mhm. Und gleichzeitig sagen, es ist eine gigantische Möglichkeit, hier über konstruktive Kritikkultur auch sich persönlich weiterzuentwickeln. Wie können wir das machen, dass wir nicht vermeiden, uns zu kritisieren, nicht vermeiden, uns zu konfrontieren, das aber auf eine Weise tun, dass wir es wechselseitig zur Reifung nutzen können, mhm, und nicht um uns irgendwie runterzuputzen. Ja, ja. Und war ein schönes Gespräch. Ich mag diese Gespräche ausgesprochen gerne.
Ja. Ja. Es braucht ja sehr, sehr viel Eingangsvertrauen. Also man muss sich ja schon sehr öffnen, wenn man also zum Beispiel zugibt, dass man jetzt mit irgendeinem eine Eigenschaft des anderen vielleicht mal in Schwierigkeiten geraten könnte oder zu sagen.
Ja, das Gute ist, wenn das in so einem Rahmen passiert, wo eben das aber sagt, du bist zum Beispiel jemand, der gerne viel redet, und das gefällt mir auch ganz gut, aber ich kann mir auch vorstellen, dass mir das irgendwann mal zu viel wird. Das ist was völlig anderes, als wenn man dann irgendwie schon, meistens sagt man sowas ja auch nicht so schnell, und dann hat man schon ein paar Wochen Ärger gebunkert und dann sagt man jetzt, halt aber mal endlich deine Klappe. Und so kann man viel früher dann auch sagen, damals haben wir bei dem Schlippe im Zimmer gesessen, weißt du noch, und jetzt geht's mir gerade so, oder jetzt ich merke, dass ich jetzt aufpassen muss, dass ich nicht meinen ganzen Ärger so lange runterschlucke, sondern ich sag's dir vielleicht lieber jetzt, weil wenn ich es dir erst in 6 Wochen sage, dann ist es für uns beide eigentlich potenziell destruktiver, ja? Und das ist so eine Art kleiner TÜV, Da kommen mir natürlich meine Erfahrungen als Supervisor und Berater ganz gut zu passen. Ja. Ne?
Haben Sie sowas erlebt, dass Sie tatsächlich Beziehungen herstellen konnten zu dem Eingangsgespräch?
Ja, also ich erinnere mich an diese Stresssituation, wir haben da auch am Anfang drüber gesprochen, wann oder wie glauben Sie, dass der bei Stress reagiert, und was möchten Sie dann eigentlich gerne, wie man mit Ihnen umgeht und so weiter. Und das habe ich schon, ich habe diese Muster wiedererkannt. Also ich kann sagen, wir waren ein wirklich erstaunlich harmonisches Team. Es hat eigentlich nie zu Konflikten gekommen und konnten sehr gut miteinander arbeiten. Aber ich habe mich gut daran erinnern können, wenn ich dann gesehen habe, okay, der wird jetzt gerade ganz still und läuft nur noch hin und her. Das ist genau das, wovon er am Anfang mal gesprochen hat. Und dann versucht man sich daran zu erinnern, okay, was braucht er jetzt? Kann ich ihm was abnehmen oder soll ich ihn erstmal in Ruhe lassen? Und so weiter. Und das hat mich da sehr daran erinnert. Also ich war auch damals sehr beeindruckt von dem Gespräch, weil das unglaublich viel vorweg eben Konfliktpotenzial vorweg ab schon abbauen kann. Genau.
Da bin ich ja sehr beeindruckt. Ja. Also das ist ja wirklich eine Therapieform schon fast. Also eine vorbeugende Therapieform.
Vorbeugend.
Wenn man da ein Dreivierteljahr zu fünft in einem Büro sitzt, sich vorher kaum gekannt hat und dann teilweise unter wirklich sehr großem Stress, gerade in dieser heißen Phase dann ein, zwei Monate vom Kongress, wenn es wirklich zack, zack, zack losgehen muss, dann ist das, also habe ich da oft sehr gern dran gedacht. Ja.
Ich habe das jetzt aber richtig gehört, dass Sie bei der Vorbereitung des 15. Kongresses nicht mehr beteiligt sind, sondern Sie stehen jetzt als,
wie sagen wir so schön,
Senior-Partner.
Genau. Als Seniors, ja, genau.
Ach so, Sie heißen auch Senior oder Seniors. Nee,
Haben wir.
Aber Sie sind dann derjenige, der angerufen wird, Tag und Nacht. Und wie war das denn?
Wir haben unsere Nummern und wenn die mal irgendwie ein Problem haben und eine Frage, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn ich jetzt nicht angerufen werde. Also die sollen das, das ist ja auch das Schöne, dass jedes Team individuell das neu gestalten kann und auch ihre eigene Handschrift natürlich ein bisschen versucht, in dem Kongress zu verwirklichen. Also natürlich übernimmt man viele Muster und Schemas, aber jeder möchte seinen eigenen Kongress daraus machen.
Und Sie lassen ganz die Finger davon oder können Sie sich vorstellen, Kellner zu sein beim
nächsten Mal? Ach so, also ich habe auch beim 13. Kongress habe ich auch mitgearbeitet und habe da auch das miterlebt und habe auch da nochmal gesehen, was das eigentlich ist und werde mit Sicherheit auf dem nächsten Kongress mitarbeiten, auf jeden Fall, ja.
Fahrer
habe ich beim 13. gemacht. Ich denke, ich werde jetzt mal Referentenbetreuer machen oder sowas, irgendwie mal ein bisschen mit den Leuten mehr auch in Kontakt kommt, ja.
Ja, das ist ja also eine schöne Sache. Wie gesagt, meine Peergroup ist es nicht, aber ich freue mich für diejenigen, die da die zwei Tage genießen können. Toll, schön. Ja, ich denke, wir kommen so ganz langsam zum Ende. Wer mehr über das WIFU wissen will, dem hat es das WIFU etwas einfacher gemacht, denn es hat 10 Thesen formuliert, oder sind es 9?
Was habe ich denn hier gezählt? 10 Wittener Thesen.
10 Wittener Thesen zu Familienunternehmen, damit man nicht jede Frage immer wieder neu beantworten muss, wie ich gelesen habe. Da habe ich noch 2 Fragen dazu. Vielleicht können wir die noch kurz stellen. Und zwar steht das zum zweiten Punkt. Die Überschrift ist Familienunternehmen sind, ... Und dann werden da 9 Eigenschaften, 10, meine Güte, 10 Eigenschaften aufgefordert. Und bei Punkt 2 steht, Familienunternehmen sind erfolgreicher, denn sie haben eine Familie an ihrer Seite. Vertrauen, Bindung und Loyalität bieten dem Familienunternehmen enorme Wettbewerbsvorteile. Es muss gelingen, die Familie als Ressource im Dienste des Unternehmens zu nutzen. Im Zweifelsfall gilt, das Unternehmen geht vor. Das ist ja eine sehr harte, für menschliche Beziehungen eine ziemlich harte Nummer. Wenn man dann sagt, ja, aus betriebsbedingten Gründen muss ich dich kündigen. Ja.
Ja.
Aber das ist tatsächlich so.
Ich meine, Thesen bringen ja irgendwas auch sehr so knapp und gerafft auf den Punkt, nicht? Der entscheidende Punkt ist, die Familie ist eine potenzielle Ressource und ist zugleich eine potenzielle Belastung fürs Unternehmen. Ja, und wenn das Unternehmen kontinuierlich von der Ressource Familie einen Vorteil haben sollte, dann ist es wichtig, dass die Familie in der Lage ist, die eigenen Präferenzen, die eigenen Konflikte, die eigenen Begehrlichkeiten und so weiter auch ein Stück zurückzustellen. Auf eine paradoxe Weise ist das natürlich letztlich ein auch wiederum im Dienste der Familie. Ne? Aber die Fähigkeit und die Bereitschaft zu sagen, im kritischen Fall muss das Unternehmen an der ersten Stelle stehen, weil letztlich paradoxerweise letztlich wir als Familie an der ersten Stelle stehen. Ja? Deswegen versuchen wir manchmal so diese Formel Family First oder Business First zu verwandeln in Family Business First. Das heißt im Bewusstsein davon, dass das Unternehmen eigentlich der Lieferant von Identität und auch von Wohlstand für die Familie ist, muss dann die Familie aktiv dem Unternehmen die erste Stelle einräumen. Aber das heißt nicht, dass die Familie sagt und dass man so einen Spruch missbrauchen dürfte als du hast hier gar nichts zu sagen und du musst dich komplett allen Unternehmensbelangen immer und jederzeit unterordnen. Aber die entscheidende Frage ist, Weil ein Unternehmen kann durch Familienkonflikte, wenn sie ungehemmt aufs Unternehmen durchschlagen, auch zugrunde gerichtet werden. Und wenn Insolvenzen in Familienunternehmen passieren, dann sind sie ganz oft hausgemacht, haben sie nämlich ganz oft damit zu tun, dass eine Familie diese schwierige Balance zwischen Ressource und Belastung nicht mehr gut handhabt. Ja? Und dann ist im Zweifelsfall das eine Faustregel, die dann hilfreich ist. Mhm. Aber ich gebe zu, dass das auch ein bisschen missverständlich sein kann und dass ein Unternehmerkind, wenn es den Satz liest, sagt, okay, ich habe hier in dieser, ich zähle hier überhaupt nicht. Es geht sozusagen immer nur um das Unternehmen. Ja? Aber das ist nicht damit gemeint.
Und dann aufgefallen ist mir bei Punkt 4, da steht, also Familienunternehmen sind potenziell intelligenter, ist vielleicht auch sehr, also eher was, woran man so ein bisschen sich stoßen kann oder soll, dass sie sich breit diversifiziert positionieren können und das sei ein Umstand, für den börsenorientierte oder börsennotierte, muss ich sagen, börsennotierte Unternehmungen einen Kursabschlag erhalten, obgleich er die langfristige Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht. Wenn ich das jetzt mit meinem Laienverstand verstehe, die Kraft, die Familienunternehmen haben, wird, wenn man sie börsennotiert, also wenn das börsennotierte Unternehmen hätten, würden sie negativ bewertet, obwohl es eigentlich was Positives ist. Also noch eine Paradoxie. Also
ja. Da geht es ja, also der Diversifikationsabschlag, der an der Börse erteilt wird, hängt damit zusammen, dass natürlich ein Unternehmen, was sich sehr stark fokussiert, schneller Rendite abwerfen kann, aber unter Umständen langfristig ein größeres Risiko hat, weil es sich sozusagen auf eine Sache fokussiert hat, während ein breiter aufgestelltes Unternehmen möglicherweise, nicht, in der einen, das eine Produkt boomt gerade, dafür geht ein anderes runter. Das heißt, der Mix senkt vielleicht das Gesamtergebnis, während bei einem fokussierten Unternehmen man sagen kann, ah, das Produkt boomt gerade, jetzt investiere ich da rein, dann kann ich ordentlich absahnen. Und wenn dann das Produkt irgendwann mal runtergeht, dann kann ich wieder rausgehen, verkaufe ich die Aktien und kaufe mir was anderes. Das heißt, wenn man in der Shareholder-Value-Logik der schnellen Mark denkt, ist die Diversität eher schädlich, weil man eben, man kauft sozusagen, wenn man eine Aktie von dem Unternehmen kauft, ein Portfolio-Mix ein und da kann das sein, dass das eine Produkt gerade mal eben floppt, während das andere gerade boomt. Für das Unternehmen selber heißt das, dass das multistabil sich aufstellt, aber für jemanden, der an Shareholder-Value interessiert ist, ist das nicht so reizvoll. Und deswegen ist das an der Börse, wird das nicht ganz so gern gesehen, ein zu stark diversifiziertes Unternehmen oder ein Konglomerat, nicht, wo sozusagen ganz viele verschiedene Sachen gleichzeitig laufen und sich unter Umständen wechselseitig Konkurrenz machen oder der gesamte Mix dann das Ergebnis ist, während man bei einem fokussierten Unternehmen besser abschätzen kann. Mhm. Ah, das läuft gerade gut, da können wir investieren, da können wir ordentlich Rendite abschöpfen.
Dürfte man das denn auf den Punkt bringen, dass Nachhaltigkeit an der Börse nicht belohnt wird?
Langfristigkeit wird an der Börse nicht belohnt, ja. Vielleicht auch Nachhaltigkeit, weil der Börse ist letztlich Nachhaltigkeit und Langfristigkeit egal, weil die nicht sagen, ich bin nicht an diesem Unternehmen interessiert, ich bin an einem größtmöglichen, einer größtmöglichen Rendite interessiert. Und das ist ja auch ein Problem, weswegen man dann über Regelungen und sowas künstlich solche Dinge wie Nachhaltigkeit noch wieder auf die Agenda bringen muss. Ja. Während wer in Generationen denkt und wer sagt, mir liegt dieses Unternehmen am Herzen und nicht der schnelle Gewinn, da wären wir wieder da, wo wir vorhin schon mal waren, dann ist man automatisch mehr an Nachhaltigkeit interessiert. Also ich finde, ein besonders schönes Bild ist immer das Pflanzen des Waldes, nicht? Von den Gutsherren, mit der Gutsherrenmentalität, nicht? Dass da eben jemand sagt, dieser Wald, von dem werden vielleicht nicht mal meine Kinder profitieren, sondern meine Enkel, und trotzdem pflanze ich ihn. Mhm. Und das ist das, weswegen wir diesen Begriff der Intelligenz, dem der Rationalität, der unternehmerischen Rationalität gegenüberstellen. Familienunternehmen machen ganz viele Dinge, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht rational sind, weil sie in langfristige Prozeduren zum Beispiel investieren. Wir haben ein Projekt, wo wir uns mit Familienstrategien und familienstrategischen Maßnahmen beschäftigen im Moment und das analysieren, was diese Unternehmen tun. Und wir haben festgestellt, dass sie ganz viel investieren in Gesichtsverlust vermeiden und Legitimation herstellen, also breite Legitimation herstellen. Das heißt, dass Entscheidungen, Personalentscheidungen, die bereits gefällt worden sind oder die bereits relativ feststehen, nochmal begleitet werden von einem längeren Prozess, wo dann diese Entscheidung mit ganz viel Legitimität unterlegt wird, dass einer, der ausgewählt worden ist, nochmal ein Assessment durchläuft oder dass eine Gruppe von Bewerbern, die potenziell alle für eine Besetzung eines Beiratspostens in Frage kommen, als Gruppe durch bestimmte Maßnahmen durchlaufen, auch wenn schon die Idee vielleicht ist, dass es einer von zwei Leuten von was weiß ich, 10 oder sowas werden alle 10 nochmal mitgenommen, es wird immer wieder vermittelt. Und ihr alle 10 seid wichtig, weil wenn es wird einer von euch, wird es dann werden, aber wenn der nicht die anderen 9 auch in seinem Rücken hat, dann ist das fürs Unternehmen nicht gut. Und so läuft ein Prozess der Legitimitätserzeugung, der betriebswirtschaftlich gesehen unglaublich viel Geld kostet, und nicht rational ist im Sinne, weil er wirkt sich eher negativ auf das Betriebsergebnis aus, aber er wirkt sich natürlich unter Umständen noch eine Generation später gut aus, weil ein Gesichtsverlust, den eine Person, das haben wir auch häufig erlebt in der Arbeit mit Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, ein Gesichtsverlust in der einen Generation kann manchmal sich noch 3 Generationen später als Konfliktpotenzial, wenn es dann darum geht, dass dann die eine Unterfamilie gegen die andere Unterfamilie antritt und sagt, damals schon, die haben damals schon, nicht? Und dann, unser Großvater ist damals schon übers Ohr gehauen worden von denen da oder sowas, ja? Diese Dinge, vermeide Gesichtsverlust, stelle breite Legitimation her, sorge für eine breite Legitimation, das kostet alles Geld. Das ist betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, nicht rational, aber es ist intelligent, und deswegen sagen wir, Familienunternehmen haben eine oder die ständige Konfrontation mit paradoxen und paradoxalen Situationen, denen Familienunternehmen kontinuierlich ausgesetzt sind, bringt eine gewisse, bei den Unternehmensführern eine gewisse Form von Intelligenz, von Gespür für schwierige und für die Handhabung von persönlich, menschlich schwierigen Konstellationen und Situationen mit sich, die dann eben in auf lange Sicht auch in Strukturen und in Regelungssystemen eingehen, die sich dann sozusagen als in solchen Management- oder Family Governance Systemen materialisieren, wo wir sagen, ja, das ist ein Stück geronnene Intelligenz, nicht? In Strukturen geronnene Intelligenz, die alles andere sein mag als betriebswirtschaftliche Rationalität. Das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort. Ne?
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, ja. Also da möchte ich es auch gerne dabei belassen, falls wir nicht irgendwas Wichtiges vergessen haben. Überlegen wir nochmal.
Sonst alles müssen gesagt. Wir nochmal wiederkommen. Ja.
Sonst kommen wir nochmal wieder, ja, genau. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Professor Aris von Schlippe und Matthias Baumhauer, Student im Masterstudiengang Family Business, für dieses Gespräch. Wir haben über das WIFU gesprochen, das Wittener Institut für Familienunternehmen. Und dies war die 11. Episode in unserer Podcast-Reihe Das kleine G. Ich bedanke mich für das Gespräch bei den beiden Herren und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.